Wir wollen zusammen zu Beginn noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt für diesen Nachmittag, den du uns schenkst, wo wir uns mit den Evangelien auseinandersetzen dürfen. Und wir haben dabei den Wunsch der Griechen, die damals nach Jerusalem kamen und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns durch dein Wort begegnest und dass wir deine Herrlichkeit, deine Größe sehen dürfen, in deiner tiefen Erniedrigung und auch in deiner wunderbaren Erhöhung. Segne du diesen Nachmittag und öffne unsere Herzen und ergreife unsere Herzen durch dein Wort. Amen. Heute Nachmittag wollen wir uns im Sinn einer Einführung mit den vier Evangelien beschäftigen. Zunächst einmal wollen wir uns fragen, warum heißen die Evangelien Evangelien? Das Wort selbst kommt im ersten Vers des Markus-Evangeliums vor, wo es heißt, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Also, da sehen wir, dass dieses Buch von Markus als Evangelium bezeichnet wird. Evangelium ist einfach die lateinische Aussprache des griechischen Wortes, das hier im Grundtext steht, Euangelion. Euangelion. Gute Botschaft oder frohe Botschaft. Die vier Evangelien am Anfang des Neuen Testamentes sind also vier gute Botschaften über das Kommen des Herrn Jesus Christus. Anfang des Evangeliums, Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Ihre Inspiration hatte der Herr Jesus im Voraus angekündigt. In Johannes 14, Vers 26 sagte er seinen Jüngern als Verheißung an dem Vorabend vor der Kreuzigung, der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist, der an Pfingsten kommen sollte, würde also die Jünger erinnern an das, was der Herr Jesus gesagt hatte. Und das hat sich dann ganz besonders in der Abfassung der vier Evangelien niedergeschlagen. Diese Erinnerung an die Worte des Sohnes Gottes. Der Vollständigkeit halber in Kapitel 15, Vers 26 hat der Herr Jesus gesagt, wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Das nächste Bibelbuch im Neuen Testament, die Apostelgeschichte, ist ja die einzige inspirierte Kirchengeschichte, die es gibt. Und sie beschreibt die Jahre 32 bis 62 nach Christus. Das heißt, diese ersten drei Jahrzehnte des Zeugnisses des Heiligen Geistes. Und so hat sich auch diese Ankündigung ganz besonders in der Inspiration der Apostelgeschichte niedergeschlagen. Dann in Johannes 16, Vers 12. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Die ganze Wahrheit, die nach dem Kommen des Herrn noch geoffenbart werden sollte, hat sich besonders niedergeschlagen in der Abfassung der neutestamentlichen Briefe. Denn dort finden wir ja zum Beispiel all die Geheimnisse, die acht Geheimnisse die Paulus offenbaren musste und so weiter. Diese ganzen Wahrheiten, die vorher noch verborgen waren, werden enthüllt, insbesondere eben in diesen Briefen, wo wir die Lehre der Apostel und Propheten finden. Und schließlich sagt der Herr noch in Vers 14 im gleichen Kapitel, er wird mich verherrlichen, Vers 13 am Schluss, sondern was irgendwer hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Das Kommende wird er euch verkündigen, das hat sich ganz besonders, wenn ich immer wieder sage ganz besonders, dann sage ich, diese Aussagen des Herrn beschränken sich nicht auf das. Aber die Erfüllung in der Abfassung all dieser neutestamentlichen Schriften, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil dessen, was der Herr hier ankündigt. Und das Kommende wird er euch verkündigen, hat sich besonders in dem einzigen, durchweg prophetischen Buch des Neuen Testaments niedergeschlagen, die Offenbarung. Wir finden Prophetie auch an anderen Stellen, auch in den Briefen, aber die Offenbarung ist ganz speziell das Kommende. Und so sehen wir, das Neue Testament hat damit eine Vierteilung, die Erinnerung, die vier Evangelien, das Zeugnis, die Apostelgeschichte, die Wahrheit, die ganze Wahrheit, die Briefe, das Kommende, die Offenbarung. Und dabei ist doch interessant, dass das Alte Testament wurde auch im Judentum immer als dreigliedrig gesehen, das Gesetz, die Propheten und die Schriften. Und der Herr Jesus erwähnt genau diese Dreiteiligkeit in Lukas 24, als er alles erklärt im Alten Testament, was auf ihn hinweist, in den im Gesetz Mose, in den Propheten und in den übrigen Schriften oder in den Psalmen. Die Psalmen bilden das erste Buch im dritten Teil. Das macht klar, das Alte Testament ist dreiteilig, Gesetz, Propheten und Schriften, Torah, Neviim, Uchtuvim. Und dann das Neue Testament, vierteilig, wie gehabt. Das gibt für die ganze abgeschlossene Offenbarung eine Siebenteiligkeit. Und jetzt fällt uns auf, die Evangelien sind genau im Zentrum. Und was beschreiben sie? Es handelt sich um vier geschichtliche Biografien, zweiter Punkt auf unserem Skript, Beschreibungen des Menschen Jesus Christus auf Erden, des Sohnes Gottes, der Mensch geworden ist, um schließlich das Werk der Erlösung am Kreuz zu vollenden. Man kann sagen, der absolute Höhepunkt der Heilsgeschichte. Und das führt uns nun bereits zur Beantwortung der Frage, warum haben wir eigentlich vier Evangelien und nicht nur eines? Manche wünschten sich, sie hätten einfach eine Synopsis von allen vier Evangelien zusammengenommen in einem Buch. Aber Gott hat uns vier Evangelien gegeben. Das muss einen Grund haben. Und warum genau vier, warum nicht fünf? Nun, auch das hat einen Grund. Wir haben gesehen, wie zentral die Botschaft der Evangelien ist. Der Sohn Gottes, der ewige Gott, wird Mensch, um das Werk der Erlösung am Kreuz zu vollbringen. Und nun finden wir den Grundsatz in 5. Mose 19, Vers 15, dass eine Aussage vor dem Gericht des auserwählten Volkes, die musste belegt werden durch mindestens zwei Zeugen, um glaubwürdig zu sein. Wenn ein einzelner Zeuge aussagte, war das zu wenig. Es musste zwei Zeugen geben. Ein einzelner Zeuge soll nicht wider jemanden auftreten, wegen irgendeiner Ungerechtigkeit und wegen irgendeiner Sünde. Bei irgendeiner Sünde, die er begeht. Auf zweier Zeugen Aussage oder auf dreier Zeugen Aussage soll eine Sache bestätigt werden. Also das Mindestzeugnis, um glaubwürdig zu sein vor dem Gericht des Volkes Gottes, zwei Zeugen. Oder besser drei. Zwei oder drei Zeugen. Nun, dieses Prinzip finden wir übrigens auch wieder im Neuen Testament, auch in Verbindung mit der Gemeinde, an mehreren Stellen, diese zwei oder drei Zeugen. Matthäus 18, 2. Korinther 13 und so weiter. Jetzt haben wir in den Evangelien eben nicht nur ein besonders glaubwürdiges Zeugnis, zwei Zeugen, sondern gleich zweimal zwei Zeugen. um eben diesen Höhepunkt der Heilsgeschichte von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Und nun, wenn wir darüber nachdenken, wie die Evangelien beschaffen sind, so fällt uns auf, dass man nach verschiedenen Gesichtspunkten die immer in zweier Gruppen einteilen kann. Nicht wahr? Zwei der Autoren, nämlich Matthäus und Johannes, waren Apostel Jesu Christi. Das heißt also, Männer, die eine ganz besondere Autorität des Herrn Jesus bekommen hatten. Der Jesus sagt in Matthäus 10 von den 12 Aposteln, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer euch verwirft, verwirft mich. Nur noch der Apostel Paulus hatte auch noch diese Autorität bekommen. Nämlich im Blick auf die nicht-jüdischen Völker, nicht-israelitischen Völker und die 12 eben für die 12 Stämme. Also, zwei sind Apostel und zwei Schreiber sind Propheten. Im neutestamentlichen Sinn, Markus und Lukas. Das waren keine Apostel. Aber es waren inspirierte Bibelschreiber, die prophetische Autorität hatten, um der Bibel, dem Alten Testament, ein weiteres Buch hinzufügen zu können. In Epheser 2, Vers 20 wird gesagt, dass die Gemeinde, die Kirche, aufgebaut ist auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Diese Männer mussten quasi den Grund der Kirche, der Gemeinde Gottes, bestehend aus allen wahren Erlösten, legen. Übrigens ist das ganz wichtig, dass wir das gut verstehen, weil heute gibt es Leute, die sagen, in der Endzeit jetzt möchte Gott das apostolische und das prophetische Amt wiederherstellen. Das ist architektonisch ein völliger Unsinn. Ein Fundament legt man einmal, und zwar ganz unten beim Haus, oder? Niemand beginnt mit dem Fundament da oben beim Dach und dann baut er runter. Das geht einfach nicht. Oder wenn er das Fundament gelegt hat, baut er nicht oben nochmals ein Fundament. Nein, wir sind aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Und dieses Fundament wurde uns dann eben in den Schriften des Neuen Testaments als verbindliche Schriften gegeben für alle Zeiten, von Gott inspiriert bis in den letzten Buchstaben. Und darum sagt Judas in seinem Brief ganz am Anfang, er war gedrängt zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Also das, was Gott uns an Offenbarung gegeben hat, das hat er uns da in der Bibel, dem Alten und dann mit dem Neuen Testament, ein für allemal gegeben. Das sollte nicht noch ein zweites Mal gegeben werden, wenn wir untreu sind oder das Wort Gottes nicht gut verwalten. Nein, einmal. Ein für allemal den Heiligen überliefert. Nun, so haben wir also zwei Apostel und zwei Propheten. Übrigens ganz wichtig, das war auch das Kriterium, um zu erkennen, welche Bücher gehören zur Bibel und welche nicht. Es gab ja viele Fälschungen. Schon Paulusbriefe wurden ja gefälscht, habe ich heute Morgen erklärt. Zum Beispiel die Thessalonicher hatten einen gefälschten Paulusbrief bekommen. Und auch im 2., 3. Jahrhundert wurden Schriften gefälscht, zum Beispiel das Thomas-Evangelium von Gnostikern um 140 nach Christus wohl geschrieben. Und dann Petrus-Evangelium, eine Petrus-Apokalypse und so weiter. Nun, die frühen Christen mussten untersuchen, ist ein Buch wirklich von einem der 12 Apostel Jesu Christi oder von Paulus, dem Apostel Jesu Christi für die Heiden, geschrieben oder von einem Propheten, der durch diese Apostel Jesu Christi anerkannt war. Und nur dann konnte ein Buch als inspiriert aufgenommen werden. Und es ist so eindrücklich, dass die frühe Kirche alle Fälschungen aussondern konnte und Bach abgehen lassen konnte. Und jetzt kommen plötzlich heute so, wie soll man denen sagen, so ganz besonders Erleuchtete und sagen, man hat da eine Handschrift gefunden mit dem Judas-Evangelium. Und da wird übrigens der Verräter wieder ganz positiv dargestellt. Ja, was soll das? Das hat die alte Kirche schon längst gekannt. Es waren alles Fälschungen, die gingen alle Bach ab. Aber wir haben 4 Evangelien aus dem 1. Jahrhundert und die stammen von 2 Aposteln Jesu Christi und von 2 Propheten, die durch sie anerkannt waren. Denn Markus wird von Petrus genannt in 1. Petrus 5, mein Sohn. Das war sein geistlicher Sohn. Und wir haben eine ganz frühe christliche Überlieferung, die besagt, dass Petrus in Rom auf Besuch war und Markus habe sein Evangelium geschrieben und Petrus habe das bestätigt, gut geheißen. Und Lukas wird von Paulus in 1. Timotheus 5 zitiert. Er zitiert aus dem Lukas-Evangelium im 1. Timotheusbrief. Und zwar sagt er, wie die Schrift, die Heilige Schrift sagt, und da zitiert er 2 Verse, 1. Timotheus 5, Vers 18, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. 5. Mose 25, Vers 4. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das Lukas 10, Vers 7. Der Apostel Paulus stellt das Lukas-Evangelium auf die gleiche Stufe wie die Tora. Das 5. Buch Mose. Die Schrift. Also, ganz klar, Lukas war durch den Apostel Johannes als Prophet, als Bibelschreiber anerkannt. Nun, 2 dieser Zeugen waren Augenzeugen. Matthäus und Johannes sind diese ganze Zeit des öffentlichen Predigens des Herrn Jesus von etwa 3 Jahren, da waren sie die wesentliche Zeit mit dem Herrn zusammen. Aber 2 andere Zeugen, Markus und Lukas, die waren nicht diese ganzen 3 Jahre mit dem Herrn. Woher hatten sie ihr Wissen? Nun, Lukas sagt das gleich am Anfang seines Evangeliums, dass er den Augenzeugen nachgegangen ist. Und er hat ganz genau die Dinge nachgeforscht und hat sie darum historisch zuverlässig in seinem Evangelium vermittelt. Und von Markus wissen wir, er war ja der Sohn von dieser Maria in Apostelgeschichte 12, in deren Haus eine Gemeindezusammenkunft in Jerusalem war. Und dort in diesem Haus, da gingen natürlich Apostel und Propheten ein und aus. Und Markus hatte eben, wie gesagt, eine ganz enge Verbindung zu Petrus. Und so hat er eben auch von den frühen Zeugen das historische Material sammeln können. So können wir also sagen, 2 Evangelien von Augenzeugen geschrieben und 2 Evangelien durch Zeugen, die als Historiker bei den Augenzeugen nachgeforscht haben. Das hat natürlich noch diesen wichtigen Zusatzpunkt, dass Markus steht nicht nur für einen Augenzeugen, sondern für mehrere. Und genauso Lukas. Also darin haben wir noch eine Vervielfältigung der Zeugnisse. Weiter. 2 haben chronologisch, streng chronologisch geschrieben. Das heißt, die Dinge in der zeitlichen Abfolge beschrieben. Markus und Johannes. 2 haben ihre Berichte zwar auch wesentlich chronologisch geschrieben, aber nicht ganz immer. Nämlich Matthäus und Lukas haben zum Teil den Erzählstoff, wenn man so sagen darf, nach inhaltlichen Kriterien geordnet. Also grob ist es Chronologie, klar, aber zum Teil nach inhaltlichen Kriterien. Chronologie war nicht zuoberst. 2 zeigen eine amtliche Herrlichkeit des Herrn Jesus, Matthäus und Markus. Und 2 zeigen eine persönliche Herrlichkeit, Lukas und Johannes. Wir werden gleich sehen, Matthäus beschreibt den Herrn Jesus ganz besonders als König. Und Lukas und Markus als Knecht. Nun, das ist schon ein Kontrast mit Lukas. Er beschreibt den Herrn Jesus mit dem Akzent, er war ein wirklicher Mensch. Darum schreibt er auch am meisten über die Geburt. In Markus wird die Geburt überhaupt nicht berichtet. In Lukas aber ganz ausführlich. Er betont das besonders. Und Johannes betont von Anfang an, und der Herr Jesus ist von Ewigkeit her Gott. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Also, ein König, das ist man nicht vom Wesen her. Das ist ein Amt, das ist eine hohe Berufung, eine Aufgabe. Und ein Knecht zu sein, das ist nicht, jemand ist vom Wesen her schon ein Knecht, sondern es ist auch ein Amt, eine Berufung. Aber Mensch zu sein, das kann man nicht aus Berufung. Das Mensch ist man vom Wesen her. Oder man ist ein Affe, das ist eben kein Mensch. Also, Mensch sein bedeutet, was jemand wesensmäßig ist. Und Johannes beschreibt, dass der Herr Jesus Gott ist. Gott kann man nicht werden. Das ist die alte Lüge der Schlange. Ihr werdet sein wie Gott. Aber das ist völliger Unsinn. Man kann nicht Gott werden. Dann war man nie Gott. Und dann kann man es auch nicht werden, denn Gott ist man von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also, das beschreibt das Wesen. Jetzt verstehen wir zwei amtliche Herrlichkeiten, zwei persönliche, wesensmäßige Herrlichkeiten. Das, was man in sich ist. Zwei beschreiben Christi Erhabenheit und zwei beschreiben seine Erniedrigung. Ja, Matthäus beschreibt den Herrn Jesus als König. Und das ist eigentlich das Höchste, was man erreichen kann als Karriere. Also irgendwie, dann ist fertig, oder? Gut, kann einer sagen, ja, aber Kaiser. Ja, was ist der Kaiser? Das ist einfach der Oberkönig von Rom. Ja, also das ist eigentlich das Höchste. Und so beschreibt Matthäus den Herrn Jesus in seiner Erhabenheit als König, als höchster König. Und Johannes beschreibt ihn als Gott. Aber das ist das Höchste, was es überhaupt absolut gibt. Höher als Gott kann man nicht sein. Und darum, der Satan als geschaffener Engel wollte sein wie Gott. Mich gleich machen dem Höchsten, sagt er in Jesaja 14, Vers 12. Aber er konnte nicht sagen, mich höher machen als Gott, denn das geht ja gar nicht. Höher geht nicht. So, schreiben also Matthäus und Johannes die Erhabenheit Christi und die anderen beiden beschreiben die Erniedrigung des Herrn Jesus. Der Herr Jesus wurde Mensch, indem er sich, wie das in Philipper 2, Vers 5 und folgende so wunderbar gezeigt wird, er hat sich selber erniedrigt, hat Knechtsgestalt angenommen und ist in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch erfunden worden und war treu bis zum Tod am Kreuz. Eine siebenfache Erniedrigung finden wir dort. Ja, und Markus beschreibt den Herrn Jesus als Knecht. Das ist ihm der unterste Platz. Ist also genau der Kontrast zu Matthäus, ja? Der König, erstes Evangelium, der Knecht, zweites Evangelium. Und dann der Mensch, drittes Evangelium, Gott, viertes Evangelium. Zwei beschreiben eine Herrlichkeit, die schon vor der Menschwerdung Realität war. Matthäus und Johannes. Und zwei beschreiben eine Herrlichkeit, die Christus durch seine Menschwerdung erhielt. Markus und Lukas. In Jeremia 10 können wir nachlesen, der Herr ist ein ewiger König. Das heißt also, der Herr Jesus war König von Ewigkeit her. Er ist nicht König geworden, indem er in Bethlehem geboren wurde. Nein, er kam als König in diese Welt. Und der Herr Jesus war Gott von Ewigkeit her. Aber der Herr Jesus wurde, dadurch, dass er in diese Welt kam und Mensch wurde, wurde er ein Knecht, wie das Markus betont. Und er wurde Mensch. Er war nicht von Ewigkeit her Mensch, sondern er wurde Mensch damals vor etwas mehr als 2000 Jahren. Um natürlich Mensch zu bleiben für alle Ewigkeit. Denn Ein Mensch hat einen Anfang, aber nie ein Ende. Wenn ein Mensch aufhören würde, Mensch zu sein, einmal, dann war er kein Mensch. Denn ein Mensch hat immer einen Anfang, aber nie ein Ende, ob er verloren geht oder nicht. Und zwar Leib, Seele und Körper. Darum gibt es eine Auferstehung zum Gericht, zum ewigen Gericht und eine Auferstehung zum ewigen Leben. Ja, jetzt haben wir vielleicht gemerkt, dass alle Zweierkombinationen vorkommen. Also mal war Matthäus zusammen mit Johannes, aber mal war er auch kombiniert mit Lukas und so weiter. Das heißt also, diese Vierergruppe, 2x2, ist so ineinander verknüpft, dass es eine vollkommene Einheit in der Struktur darstellt. Nun wollen wir das etwas genauer anschauen, und zwar die Bedeutung der Unterschiede in den Zeugnissen. Wir finden also, wie gesagt, im Matthäusevangelium den König, in Markus den Diener, den Knecht, in Lukas den Menschen und Johannes Gott, den Sohn Gottes. Und das ist sehr interessant, wenn man das vergleicht mit der Prophetie auf den Messias hin im Alten Testament. In Sacharja 9, Vers 9 haben wir eine Prophetie. Und das wussten auch die alten Rabbiner. In ihren Schriften sagen sie, dass Sacharja 9, Vers 9 eine messianische Prophetie ist. Und da steht, freue dich, Jerusalem, erfreue dich, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König wird zu dir kommen. Das ist genau der Titel zum Matthäusevangelium. Siehe, dein König kommt. Im Markus-Evangelium finden wir den Knecht, den Diener. In Sacharja 3, Vers 8 haben wir auch eine messianische Prophetie, schon von den alten Rabbinern als solche erkannt. Und da steht, ganz am Schluss, denn siehe, sagt Gott, denn siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Siehe, mein Knecht. Er wird kommen. Das ist der Titel des Markus-Evangeliums. Siehe, mein Knecht. Übrigens, hier Spross genannt. Das ist sehr geheimnisvoll. Aber wenn wir uns überlegen, wie der Herr Jesus bekannt war, als er umherreiste und predigte in allen Synagogen, in Galiläa und auch in Judäa, überall sprach man von Jesus, dem Nazaräer. Jesus von Nazareth. Nun, der Name Nazareth kommt von der Wurzel Näzer, das heißt Spross. Also Nazareth, auf gut Deutsch, Sprosslingen. Siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Das ist ein versteckter Hinweis auf den Nazaräer. Nun, Lukas beschreibt den Herrn Jesus als Menschen. Und in Sacharja 6, Vers 12 haben wir folgende Aussage. Auch wieder eine Stelle, die schon die alten Rabbiner auf den Messias gedeutet haben. So spricht der Herr der Heerscharen und sagt, siehe, ein Mann. Sein Name ist Spross. Und er wird von seiner Stelle aufsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Der Messias, siehe, ein Mann. Das ist genau der Titel zum Lukas-Evangelium. Und dann lesen wir aus Jesaja 35, Vers 4, auch eine messianische Prophetie. Und da wird ermutigend gesagt, erklärt, sage zu denen, welche zaghaften Herzens sind, seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, euer Gott kommt. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und aufjauchzen wird die Zunge des Stummen. Euer Gott kommt. Das ist der Titel für das Johannesevangelium. Nun, ist es weiter so, in Hesekiel 1 haben wir eine ganz erstaunliche Vision von Gottes Thron. In dieser schweren Gerichtszeit, als die Juden nach Babylon kamen, im 6. Jahrhundert vor Christus, da hätte man sich sagen können, jetzt geht alles schief. Es ist nur noch Chaos. Die Babylonier schlagen alles zusammen. Das Königtum in Juda ist zum Ende gekommen. Aber dann sieht der Prophet Hesekiel in Babylon Gottes Thron. Und er durfte wissen, in dieser chaotischen Zeit, Gott ist nicht irgendwie das Steuer aus der Hand entglitten. Dass er den Thron Gottes sieht und Gott, der auf dem Thron sitzt, das bedeutete, Gott ist noch auf dem Plan. Und alles ist ihm untertan. Wie man in einem alten Lied singt. Und nun ist es so, der Prophet Hesekiel sieht, wie der Thron Gottes getragen wird von vier Engeln. Cherubim-Engel. Das sind die Thronengel, die man auch kennt aus der Stiftshütte, aus dem Allerheiligsten, diese zwei Cherubim über der Bundeslade. Und Salomo hat 2. Chroniker 28, dann noch zwei weitere Cherubim aus Ölbaumholz mit Gold überzogen hinzugefügt, sodass es dann eben vier waren im Allerheiligsten, im Salomo-Tempel. Vier lebendige Wesen, Cherubim. Nun, Hesekiel sieht diese Engel und da sieht er vier verschiedene Gesichter. Das Gesicht eines Löwen, das Gesicht eines Ochsen, das Gesicht eines Menschen und das Gesicht eines Adlers. Das sollten Beschreibungen sein, wie Gott handelt. Nicht wahr? Gott handelt mächtig und erhaben, königlich, wie ein Löwe. Und der Ochse, hebräisch Schor in Hesekiel 1, kann bedeuten der Stier oder eben der für die Arbeit entmannte Stier, der Ochse. Der Ochse drückt die Energie und Ausdauer aus. Gott handelt nicht nur erhaben und königlich, sondern er handelt auch eben ausdauernd, erfüllt alle seine Gedanken bis zum Ziel. Und dann das Menschengesicht, das sollte ausdrücken Weisheit. Denn der Mensch war ja ursprünglich eben geschaffen worden im Bild Gottes, um Gottes Weisheit und Einsicht hier auf Erden wiederzuspiegeln. Und so bedeutet das, Gott handelt weise und einsichtig. Nach bestimmten Plänen, die logisch sind in sich. Und dann haben wir noch viertens das Gesicht eines Adlers. Und das bedeutet, dass Gott schnell handelt im Gericht. Wie der Adler. Aber auch himmlisch, wenn der Adler aus seinen höchsten Höhen herunterkommt oder wieder zurückgeht in die höchsten Höhen. Nun, diese vier Attribute, kann man sagen, oder eben Beschreibungen des Handelns Gottes, bekommen eine besondere Bedeutung in den Evangelien. Ja, Matthäus beschreibt den König. Das passt genau zum Gesicht des Löwen. Und Markus beschreibt den Diener, den Knecht, und das passt genau zum Ochsen. Nach 5. Mose 24, du sollst den Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden. Das ist der dienende Ochse, der auch einen Lohn haben soll, indem er auch zwischendurch auf dem Boden etwas fressen darf. Und dann haben wir, wie ein Mensch, das ist genau das Thema vom Lukas-Evangelium, und wie ein Adler, das ist genau das Johannesevangelium, der Sohn Gottes, der vom Himmel gekommen ist. Und so oft im Johannesevangelium sagt der Herr Jesus, dass der Vater ihn gesandt hat in diese Welt. Mehr als 40 Mal. Und dann sagt er in Johannes 16, ich bin von dem Vater ausgegangen, Vers 27, und in die Welt gekommen. Wiederum gehe ich aus der Welt zu meinem Vater. Der Adler, der kommt auf die Erde, und er geht wieder in die Lüfte. Nun, im Opferdienst im Alten Testament gab es vier grundsätzlich verschiedene blutige Opfer. Das Brandopfer, das Friedensopfer, das Sünd- und das Schuldopfer. Nun, da stellt sich die Frage, haben wir da vielleicht auch einen Zusammenhang mit den vier Evangelien? Warum hatte man eigentlich vier verschiedene Opfer? Alle Opfer im Alten Testament wiesen ja hin mit ausgestrecktem, flammendem Finger auf das eine Opfer, das einmal dargebracht werden sollte auf Golgatha. Warum vier Opfer? Nun, diese vier Opfer zeigen vier verschiedene Seiten des Erlösungswerkes des Herrn Jesus. Das Brandopfer war ein Opfer, 3. Mose 1 beschrieben, ein Opfer zur Ehre Gottes, zum lieblichen Geruch dem Herrn. Wenn man das Brandopfer brachte, da ging es nicht darum, dass man da Sünden bekannte, sondern es war ein Opfer, das man ganz freiwillig aufbringen konnte, einfach zur Ehre Gottes. Und das Opfer wurde ganz, als Ganzopfer, als Holocaust, auf Griechisch nannte man das Brandopfer Holocaust, ganz verbrannt für den Herrn, zu einem lieblichen Geruch. Nun, das ist genau das Thema des Johannesevangeliums. Der Herr Jesus sagt, dass er in diese Welt gekommen ist, um Gott zu verherrlichen. In Johannes 17 sagt er zum Beispiel am Vorabend der Kreuzigung, und da stellt er sich eigentlich schon hinter das Kreuz. Und da sagt er im Gebet zum Vater, Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, welches du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und dieses Thema kommt immer wieder im Johannesevangelium. Der Herr Jesus ist gekommen, um Gott zu verherrlichen. Also sein Opfer war ein Opfer zur Ehre Gottes, um zu zeigen, wer Gott ist. Ein Gott, der bereit ist, das Höchste zu geben, den eingeborenen Sohn. Und so erstaunt es auch nicht, dass im Johannesevangelium kein Wort gesagt wird von der Finsternis am Kreuz. Denn das Brandopfer war das Opfer zur Herrlichkeit Gottes. Nun, das zweite Opfer, blutige Opfer, kommt in 3. Mose 3. Kapitel 2 ist das Speisopfer, das eigentlich immer blutige Opfer begleiten sollte. Vier blutige Opfer. 3. Mose 1, Brandopfer. 3. Mose 3, das Friedensopfer. Das Friedensopfer war das Opfer, wodurch der Opfernde Gemeinschaft mit Gott ausdrücken konnte. Denn im Gegensatz zum Brandopfer, wo er nichts essen durfte, durfte der Opfernde einen Teil essen. Einen anderen Teil bekam der opfernde Priester, der durfte auch davon essen. Und ein Teil wurde für Gott verbrannt. Und der Opfernde durfte auch andere einladen. Wir kennen die Geschichte von Elkana, Hannah und Penina in 1. Samuel 1. Die gingen jedes Jahr nach Silo und dort brachten sie ein Friedensopfer dar und alle durften etwas essen, aber Hannah bekam das doppelte Stück. Das ist das Opfer der Gemeinschaft, wo Menschen untereinander Gemeinschaft haben und sie haben Gemeinschaft mit Gott, denn sie teilen das Gleiche. Nun, das ist genau das Thema des Lukas-Evangeliums. Dort finden wir, wie der Herr Jesus immer wieder auf Besuch kommt zu Menschen. Man muss das Evangelium wirklich mal darauf hinlesen, auf all diese Besuchsgeschichten. Da haben wir zum Beispiel dann auch die Geschichte mit Zachäus. Der Herr Jesus sagt, als er nach Jericho, durch Jericho hindurchgeht und dann sieht er diesen kleinen Mann da auf dem Baum oben und er sagt, heute muss ich in deinem Hause einkehren. Da ging zu ihm auf Besuch. Das findet man nur im Lukas-Evangelium. Und es gibt andere solche Besuchsgeschichten. Das ist ein ganz typischer Ausdruck im Lukas-Evangelium. Und auch nur dort finden wir den Herrn Jesus am Kreuz, der zu einem Mitgekreuzigten sagt, als er wünscht, gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und dieser Mann ist in der Zwischenzeit umgekehrt. Zuerst lästerte er, so steht das im Matthäusevangelium. Aber dann hat er sich bekehrt Und er erkannte, dieser Gekreuzigte, das ist der König Israels. Und er wird einmal kommen in seinem Reich. Das glaubte er. Merkt man, was da vorgegangen ist. Und dann sagt er, Herr, denke an meiner, wenn du kommst in deinem Reich. Und der Herr Jesus sagt, nein, nicht erst, wenn ich in meinem Reich komme. Heute. Und ich werde nicht einfach an dich denken, sondern mit mir im Paradies. Nicht in meinem Reich, sondern schon jetzt im Paradies. Ja, und so wird dieser Mann gerettet, bekommt Frieden mit Gott. Und das finden wir nur im Lukas-Evangelium. Das ist genau das Thema des Friedensopfers. Und in der Geschichte von Zachäus, dieser Mann kehrt um. Und der Herr Jesus kann schließlich sagen in Lukas 9, 19, dass diesem Haus ist heute Heil widerfahren. Und so hat der Herr Jesus Gemeinschaft bekommen mit Zachäus. Und Zachäus wurde mit Gott versöhnt. Wir haben auch nur im Lukas-Evangelium diese Geschichte von dem Zöllner, der im Tempel weit abseits steht und betet, Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Und der Herr Jesus sagt, dieser Mensch ging gerechtfertigt in sein Haus. Es ist das Friedensopfer, durch das Menschen Frieden mit Gott bekommen und Gemeinschaft finden mit Gott. Und darum erstaunt es dann noch, dass in Lukas 1 steht, dass in dem Gebet von dem Vater von Johannes dem Täufer, dass uns die herzliche Barmherzigkeit Gottes besucht hat. Aus der Höhe. Und dann auch später im Lukas-Evangelium sagen die Menschen, dass Gott sie besucht hat. Ja, und dann hat man in 3. Mose 4 das Sündopfer. Wenn ein Mensch gesündigt hat, dann gab es die Möglichkeit der Vergebung. Er musste ein Opfer bringen, ein reines Opfer. Er musste seine Hand auf den Kopf auflegen, um sich eins zu machen, seine Schuld konkret mit Namen bekennen. Und dann wurde nicht der Sünder, sondern das schuldlose Opfer geschlachtet. Und so heißt es dann immer wieder, und es wird ihm vergeben werden. Und es wird ihm vergeben werden. Und es wird ihm vergeben werden. Da haben wir das Sündopfer. Ich muss gleich das nächste erklären. Das Schuldopfer. Beim Schuldopfer, was ist der Unterschied zum Sündopfer? Beim Schuldopfer geht es auch um Sünde, aber speziell um Sünde, die einen Schaden angerichtet hat. Also wenn ich damals jemandem 100 Schekel Silber gestohlen hätte, dann hätte ich kein Sündopfer bringen dürfen, sondern ein Schuldopfer. Und dabei hätte man eben dem Geschädigten 100 Schekel zurückgeben müssen und 20% dazu, ein Fünftel dazu, um den Schaden wieder gut zu machen und die Sünde bekennen, das Opfer bringen. Also, beim Sündopfer geht es mehr um das Böse der Tat an sich. Das kann auch eine Sünde sein, die einfach nur gegen Gott ist, wo andere Menschen nicht dadurch geschädigt werden. Und das Sündopfer zeigt, der Herr Jesus ist gekommen, um für den Menschen, der in sich böse ist und dessen Taten böse sind, zu sterben, um alles gut zu machen. Aber das Schuldopfer zeigt, der Herr Jesus ist nicht nur gestorben, einfach für unsere Sünden, sondern er ist auch gestorben im Blick auf den Schaden, den wir angerichtet haben. Und so lesen wir in dem messianischen Kreuzespsalm 69, da sagt der Herr Jesus am Kreuz betend, was ich nicht geraubt habe, muss ich alsdann erstatten. Und es ist so, der Herr Jesus ist nicht nur für unsere Sünden gestorben, sondern er ist eben auch im Blick auf die Konsequenzen gestorben. Und darum wird aufgrund seines Opfers einmal ein neuer Himmel und eine neue Erde entstehen, wo gar keine Spuren mehr da sind von dem, was wir kaputt gemacht haben. Ich war, erzähle manchmal die Geschichte von einem Vater, der hatte einen ganz schwierigen Sohn. Und dieser Sohn hat ihm oft sehr schlimme Dinge angetan. Und dieser Vater hat jedes Mal, wenn das wieder so ganz schlimm war, hat er einen Nagel genommen und einen Balken eingeschlagen. Und es gab dann immer mehr Nägel. Und dieser Sohn hat sich später bekehrt und hat wirklich seinem Vater seine Schuld bekannt. Ist der Vater aufgestanden, hat einen Nagel nach dem anderen aus dem Balken herausgenommen, bis alle weg waren. Aber dann, die Löcher waren immer noch da. Und das ist so, unsere Taten haben Folgen. Und in diesem Leben ist es manchmal so, dass Folgen noch bleiben, Spuren noch bleiben für dieses Leben. Aber der Herr Jesus ist auch gestorben, um hier Wunden zu heilen, wieder gut zu machen. Aber in diesem Leben wird nicht alles, alle Löcher ausgefüllt werden. Aber einmal kommt die Zeit, die Herrlichkeit, wovon dann in Offenbarung 21 steht, siehe, ich mache alles neu. Keine Spuren mehr. Alles gut gemacht. Auch für die Folgen ist der Herr Jesus gestorben. Nun, im Markus-Evangelium werden wir sehen, der Herr Jesus wird beschrieben als der Knecht, der in diese Welt gekommen ist, um den Menschen Gutes zu tun, ihnen zu dienen. Aber schließlich nehmen sie ihn gefangen und schreien zu Pilatus, er solle gekreuzigt werden, und sie ermorden ihn. Das offenbart die Bosheit des Menschen. Wie der Herr Jesus sagt in dem prophetischen Psalm 109, für meine Liebe feindeten sie mich an. Aber dann wird beschrieben, wie der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist. Und der Herr Jesus ist eben für diese Bosheit der Menschen gestorben. Und genau das auch gut gemacht. Jeder, der da mitgemacht hatte und später zur Buße kam, durfte völlige Reinigung und Vergebung bekommen. Aber im Matthäus-Evangelium ist das noch ein bisschen anders. Also Markus ist klar das Sündopfer. Aber im Matthäus-Evangelium, da ruft die Menge vor Pilatus, wir übernehmen die Verantwortung. Und sie schreien, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Wir sind bereit, die Konsequenzen der Tat aufzunehmen. Ein schrecklicher Ruf. Und das hat Konsequenzen gehabt über Generationen hinweg. Das jüdische Volk unter alle Völker zerstreut, wie das beschrieben ist in 5. Mose 28, 64 und folgende. Ständig verfolgt, über Generationen hinweg. Sein Blut kommt über uns und unsere Kinder. Aber der Herr Jesus ist am Kreuz gestorben, auch um diese Schuld, diese Konsequenzen gut zu machen. Und es ist so schön, im Propheten Joel, da wird beschrieben, wie Gott schließlich das Schicksal Israels wenden wird und dieses Volk wiederherstellen wird. Und der letzte Vers heißt, und ich werde sie von ihrem Blute reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Das ist doch unglaublich. Wunderbar. Im Vergleich, sein Blut kommt über uns und unsere Kinder. Jawohl. Aber es gibt auch dafür Vergebung. Und jeder Jude in jeder Generation, der das Opfer des Messias in Anspruch genommen hatte, der hatte genau das erlebt für sich persönlich. Aber es wird auch national einmal so kommen. Also, Matthäus ist das Schuldopfer, Markus das Sündopfer, Lukas das Friedensopfer, Johannes das Brandopfer. Ja, es gibt noch mehr solche Parallelen mit dem Alten Testament, zum Beispiel die Bezeichnung der Bundeslade in Josua 3 und 4. Aber ich gehe jetzt mal weiter. Wir haben ja gesehen, die Evangelien 2 plus 2. Aber wir könnten diese vier auch anders einteilen. Eigentlich haben wir ja zunächst mal drei Zeugen. Das ist ja das, was überhaupt zu wünschen ist. Mindestens zwei oder drei Zeugen. Nun, die vier Evangelien sind eben nicht einfach drei Zeugen, sondern drei plus eins. Also Gott gibt nicht nur einfach das wünschenswerte Zeugnis drei, sondern gibt es noch eins darauf. Und wenn wir da ein bisschen darüber nachdenken, dann wird uns klar, drei Evangelien gehören ganz eng zusammen. Das sind die sogenannten synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas. Synoptisch heißt aus dem gleichen Gesichtswinkel gesehen. Das bedeutet, diese drei Evangelien beschreiben sehr viele Ereignisse und Geschichten, die man in allen drei findet. Und das ist also erstaunlich, wenn man diese drei durchhat, und dann kommt man zu Johannes und ist ein bisschen verwundert. Es klingt alles so ganz anders. Ja, es ist so. Das ist alles einfach noch zusätzlich. So vieles, was man in den drei nicht findet. Es ist wirklich drei plus eins. Es ist dann auch so, die drei synoptischen Evangelien, die haben einen Schwerpunkt. Sie beschreiben besonders den Dienst Jesu in Galiläa. Aber Johannes legt den Akzent auf seinen Dienst in Judäa. Da haben wir auch diese vielen Tempelreden des Herrn Jesus in Jerusalem. Übrigens, das hatte auch sprachliche Unterschiede. In Galiläa sprach man eher Aramäisch. Und jetzt verstehen wir, warum der Herr Jesus dieses Mädchen auferweckt und sagt, Talita Kumi, das ist Aramäisch. Oder einen Gehörlosen heilt er und sagt davor, Ephata, werde geöffnet. Das ist Aramäisch. Aber in Jerusalem, da kam man zur Zeit Jesu mit Aramäisch nicht durch. Es gibt in Talmud eine lustige Geschichte. Talmud ist eine weite Sammlung von allen möglichen Dingen, auch unterhaltsame Geschichten. Da wir berichten von einer Frau, die kam aus Babylon. Wandert die ein und sprach darum Aramäisch. Und die hat dann ein paar Mal so ins Fettnäpfchen getrampt, weil sie in Jerusalem mit dem Hebräischen nicht zurechtkam. Also in Jerusalem sprach man Hebräisch. Und darum müssen wir uns auch klar vorstellen, all diese langen Reden, die der Herr Jesus im Tempel gehalten hat, Johannes 5, dann Johannes 8, Johannes 10, das hat er alles Hebräisch gesprochen. Also es war ja üblich, diese Zweisprachigkeit in Israel damals, eigentlich Dreisprachigkeit, denn die meisten Juden konnten sich auch Griechisch unterhalten. So als Verkehrssprache, so wie jeder ein bisschen Englisch kann, oder? Wenigstens how do you do? Und ja, und wenn der Herr Jesus zum Beispiel mit Pilatus gesprochen hatte, in Johannes 18, da muss man davon ausgehen, dass er mit ihm Griechisch gesprochen hat. Ja, also das nur so, die drei Synoptiker, besonders Galiläa, Johannes, besonders die hebräischen Dienste in Judäa, in Jerusalem. Drei Evangelien wurden klar vor diesem Wendepunkt, Jahr 70, geschrieben. Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Matthäus, Markus, Lukas. Aber das Johannesevangelium, das wurde ganz am Schluss so vielleicht 98 nach Christus geschrieben. Kurz bevor der greise, letzte Apostel etwa im Jahr 100 starb. Dann war die apostolisch-prophetische Zeit vorbei. Noch ein Unterschied. In den synoptischen Evangelien wird das Kommen Jesu beschrieben. Und dann wird so allmählich gezeigt, wie das Volk reagiert auf das Kommen des Messias. Der kommt und das Reich ankündigt, tut Buße, denn das Reich der Himmel, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und im Verlauf der Kapitel wird immer mehr klar, wie die Masse ihn ablehnt. Die Führer, aber auch viele im Volk. Aber im Johannesevangelium, da wird von Anfang an davon ausgegangen, dass der Herr Jesus verworfen ist. Und darum steht in Johannes 1, Vers 10, er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen, denen, die an seinen Namen glauben und so weiter. Nun ist es ja eine so interessante Sache, wenn man die drei Synoptiker miteinander vergleicht. Das hat ja Wissenschaftler schon sehr früh dazu animiert herauszufinden, ja, wie hängen diese Evangelien zusammen? Welches ist zuerst geschrieben worden? Haben die da irgendwie ausgetauscht? Und da ist, sagen wir, so 200 Jahre Forschung betrieben und die Menschen haben keine Lösung gefunden für das synoptische Problem. Und es gibt übrigens keine Parallele in der ganzen Literaturgeschichte, wie man das hat mit den vier Evangelien. Das ist also ein Phänomen für sich in der Literaturgeschichte. Aber es ist so, ein bisschen Mathematik. In Matthäus finden wir 1068 Verse. In Markus, das ist das kürzeste Evangelium, 666 Verse. Das hat nichts zu tun mit dem Antichristen oder so. Die Verseinteilung ist sowieso von später und die hätte man auch anders machen können. Lukas, 1149 Verse. Das ist das längste. Und Johannes, 879 Verse. Jetzt ist es so. 600 Verse von Markus finden bei Matthäus und 350 bei Lukas eine Parallele. Das heißt, im Markus-Evangelium gibt es eigentlich nur 31 Verse ohne Parallele. Das nennt man dann das Sondergut des Markus-Evangeliums. Was man nur im Markus-Evangelium findet. Da muss man gut darauf achten. Das ist auch besonders wichtig für die Botschaft des Evangeliums. Aber man muss natürlich nicht meinen, wenn man Matthäus und Lukas gelesen hat, dann braucht man nicht mehr Markus zu lesen. Diese Dummheit haben viele gemacht. Darum ist das Markus-Evangelium das am wenigsten gelesene Evangelium. Und das ist so schade, weil Markus so viele Überhänge hat, die man eben bei beiden nicht findet. Und die sind ganz wichtig. Und wie Markus eben die Dinge beschreibt und was er auch weglässt, das dient alles dazu, damit deine spezielle Botschaft, diese frohe Botschaft, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, bei ihm durchkommt. Also wir müssen nicht uns sehnen, eine Evangeliensynopsis zu lesen, sondern jedes Evangelium, um das Besondere an jedem Evangelium zu entdecken. Und wir müssen uns fragen, bei jedem Abschnitt, warum steht der hier? Was will diese Anordnung sagen? Und es ist bei allen Evangelien so, allein durch die Anordnung, ohne Kommentar, wird schon ein Kommentar gegeben. Ja, also eine nächste Beobachtung. Matthäus und Lukas haben 250 Verse gemeinsam. Das heißt also, bei Matthäus finden wir 300 Verse Sondergut. Und bei Lukas finden wir 550 Verse Sondergut. Aber beim Johannesevangelium, dort haben wir 719 Verse Sondergut. Das heißt, circa 82% des Johannesevangeliums ist exklusiv bei Johannes zu finden. Nun gehen wir mal Evangelium um Evangelium durch. Das Evangelium nach Matthäus. Ich habe schon früher einmal einen Bibelstudientag gemacht, nur über Matthäus. Und da bin ich natürlich viel mehr auf die Details eingegangen und auch im Detail auf die Struktur. Jetzt mache ich das ziemlich grob, denn es geht ja um eine Einführung in die vier Evangelien. Wer hat das Matthäus-Evangelium geschrieben? Nun, die früheste kirchliche Bezeugung ist klar Matthäus, der Zöllner. Und darum konnte dieses Evangelium auch als Wort Gottes aufgenommen werden. Denn Matthäus war einer der 12 Apostel Jesu Christi. Matthäus 10, Vers 3. Nun, Matthäus war ein Zöllner. Und er begegnete, oder ich muss besser sagen, der Herr Jesus begegnete ihm in Kapernaum, am Zollhaus. Und da bekehrte er sich und entschied sich für die Nachfolge Jesu. Das ist alles so schön beschrieben in Matthäus 9, 9 bis 13. Zöllner waren eigentlich Volksverräter. Die haben mit der Besatzungsmacht, mit den Römern zusammengespannt und haben so finanzielle Vorteile für sich gewonnen. Und das war eigentlich ein Stich, ein Schmerz für alle anderen Juden. Wie kann der? Der musste ja nicht zusammenarbeiten. Das musste ja niemand. Natürlich, die waren die Obrigkeit, muss man anerkennen. Und der Herr Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, gebt Gott, was Gott ist. Aber mit ihnen so zusammenspannen und dann da noch finanzielle Vorteile herauszuholen, das war nicht die Sache. Und es war ja auch bekannt, die Zöllner haben das schamlos ausgenutzt. Und haben auch eben von ihren eigenen Volksgenossen, und es ging ja um das auserwählte Volk, haben sie überrissene Preise verlangt und sich so bereichert. Sieht man ja auch bei der Geschichte von Zachäus in Lukas 19, wie der Mann sich so schrecklich bereichert hatte. Also, Matthäus wollte ein Diener sein des höchsten Königs im Römischen Reich. ein Diener des Kaisers. Und plötzlich kommt jemand und ruft ihn am Zollhaus, folge mir nach. Matthäus steht auf und er realisiert, das ist der König der Könige. Das ist der Messias Israels. Was soll ich noch weiter dem Kaiser, dem Oberkönig des Römischen Reiches dienen? Ich will dem von Gott erwählten König über alles folgen. Und so bekehrte er sich und folgte dem Herrn Jesus nach. Und es war ihm ein Wunsch, dass andere Zöllner auch ihn kennenlernen könnten. Und darum hat er dann eine Einladung gemacht. Und da konnten Zöllner und Sünder essen, zusammen mit dem Herrn Jesus. Und interessant, er schreibt das eben nicht, aber sein Freund Lukas in der Parallelstelle sagt, Matthäus machte ein großes Mahl. Das hat er nicht geschrieben in seinem Evangelium. Er sagt nur ein Mahl. Also, bescheiden, aber sein Wunsch war, auch andere, die dem falschen König dienen, sollen den wahren König erkennen und ihm nachfolgen. Und so schrieb er das Matthäusevangelium, das als Botschaft hat, Jesus ist der König. Woran können wir das erkennen? Nun, im Matthäusevangelium, da kommen diese Ausdrücke wie König, Basileus, oder herrschen als König, Basileio, etc. am meisten vor in allen Evangelien. Ich habe das ausgezählt. Wenn da in Klammer steht, 78, 32, 61, 21, heißt das, in Matthäus findet man das 78 Mal zusammengenommen. In Markus Evangelium 32 Mal, in Lukas 61 Mal, in Johannes 21 Mal. Also allein diese kleine Statistik der Begriffe macht klar, im Matthäus Evangelium ist das Thema König, Königreich. Das ist ein deutlich dominierendes Thema verglichen mit den anderen. Natürlich könnte jemand sagen, ja, jetzt hast du natürlich nicht beachtet, das Markus-Evangelium ist ja das kürzeste Evangelium, sind ja nicht alle gleich lang. Keine Sorge, ich habe das auch schon umgerechnet. Und wenn man das dann auf die gleiche Größe umrechnet, ist es immer noch klar, Matthäus ist an der Spitze. Es ist einfach das Evangelium des Königs. Das ist nicht einfach so eine Behauptung. Und es kommt dazu. Wie beginnt das Matthäus-Evangelium? Ja, das Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Abrahams, des Sohnes Davids. Und dann kommt das königliche Geschlechtsregister. Von Abraham über König David, über die Linie von König Salomo, über die judäischen Könige bis Jekonia und dann weiter, bis auf Josef, den Mann der Maria. Das ist das königliche Geschlechtsregister. Nun, warum bringt das Matthäus? Er will damit zeigen, der Herr Jesus hat ein Anrecht auf den Thron unseres Vaters, König David. Und zwar ist es eigentlich ein Riesenproblem, geht es da drin. Der letzte König auf dem Thron Davids aus dieser Linie war Jekonia, ein gottloser Mann. Gott ließ ihn durch den Propheten Jeremia verfluchen für seine üblen Taten. Jeremia 22, Gott sagt zu Jekonia, schreibet diesen Mann als kinderlos auf, denn keiner von seinen Nachkommen, von seinem Samen, wird auf dem Thron sitzen. Damit war die königliche Linie blockiert. Josef hätte nie König werden dürfen, obwohl er von David, von Salomo, von Rehabeam und all den Königen Judas abstammte. Er war eben ein Same von Jekonia. Nun, der Herr Jesus stammte ja als Mensch ab von der Jungfrau Maria. Wir werden dann noch sehen, in Lukas 3 wird diese Linie beschrieben. Und da wird klar gemacht, dass der Herr Jesus auch von König David abstammt, aber dann nicht über Salomo, sondern über eine Seitenlinie, ein Bruder von Salomo, Nathan. Und da geht die Linie weiter bis auf den Herrn Jesus. Der Herr Jesus ist ein Sohn Davids. Das muss er ja auch sein. Denn im Psalm 132, Jeremia 23, Vers 5 und so weiter war ja vorausgesagt, wenn der Messias kommt, er wird ein Nachkomme Ein Same, ein biologischer Nachkomme, mit Ehrfurcht gesagt, von König David sein. Aber jetzt war das Problem, wie kann das sein? Der Messias, ein Sohn Davids, aber wie kann er König sein, wenn er nicht aus der königlichen Linie kommt? Und wenn er aus der königlichen Linie käme, wie kann er König sein? Denn die ist ja blockiert. Nun, Gott hat das so gelöst. Josef liebte ein Mädchen, Maria. Und die kamen offensichtlich zur Überzeugung, dass Gott sie zusammengeführt hatte. Sie haben sich verlobt. Und dann kam die Botschaft des Engels an Maria. Und wir wissen, was das alles beinhaltete. Und schließlich hat Josef Maria geheiratet. Und damit bekam der Herr Jesus als Adoptivsohn von Josef das Recht auf die Königslinie. Aber er war kein Same von Jekonia. Denn das war ja nur eine legale Sache mit Josef. Und dadurch, dass er über Maria, die waren also über so viele Generationen zurück, waren die weit oben verwandt. Ja, das ist ja bei uns auch so, oder? Meine, wenn wir da nachforschen würden, würden manche da herausfinden, dass sie da über 20 Generationen sind sie verwandt. Es gibt ja jetzt ein Institut in Zürich, da kann man seinen Speichel einschicken und dann machen die da eine DNA-Analyse und die können dann sagen, ja, also sie haben wesentlich Abstammung von den Helvetiern. Viele in der deutschen Schweiz sind aber auch Nachkommen von Germanen und 10% haben jüdische Wurzeln. Kann man alles zeigen. Also, ganz weit zurück könnte man dann vielleicht zeigen, dass da Leute, die sich gar nicht kennen, sogar noch verwandt sind. So war das bei Maria und Josef. Aber eben dadurch, dass Maria von König David abstammte, war der Herr Jesus ein Same Davids. Und über Josef, der die richtige Frau geheiratet hat zum richtigen Zeitpunkt, hatte er als Mensch ein Anrecht legal auf den Thron seines Vaters David. Das wird eben im Matthäus-Evangelium gerade am Anfang vorgestellt, um zu sagen, er ist der König und er hat ein Recht auf den Königsthron. Dann wird die Jungfrauengeburt auch beschrieben. Dann wird auch klar, eben das Problem mit Jekonia ist gelöst. Ja? Und dann kommen diese Weisen aus dem Morgenland. Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Genau die richtige Frage, die passt genau ins Matthäus-Evangelium hinein. Und eben dieses königliche Geschlechtsregister, das kommt nur in Matthäus vor, nirgendwo anders. Und so geht das weiter und schon bald kommt eben, beginnt der Herr Jesus zu predigen, Kapitel 4, und er sagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel, das Königreich der Himmel ist nahegekommen. Und dann beschreibt er in der Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7, beschreibt er die Grundsätze, die moralischen Grundsätze, die alle die, die einmal untertan in seinem Königreich sein werden, aufweisen sollen. Und so geht das weiter durchs ganze Evangelium. Übrigens haben wir auch die meisten Zitate aus dem Alten Testament im Matthäusevangelium. Denn es geht hier besonders darum, Juden zu zeigen, Jesus ist der versprochene König, der versprochene Messias. Und der Herr Jesus wird hier in diesem Evangelium 8-mal Sohn Davids genannt, Ben David. Und das war ja der bekannte Titel für den Messias. Jeder wusste, wenn der Maschiach kommt, der Messias, dann wird er ein Sohn von David sein. Und so beginnt das Evangelium. Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Abrahams, des Sohnes Davids, das ist der König, der von König David abstammen musste. Übrigens, nur im Matthäusevangelium finden wir den Ausdruck, das Reich der Himmel, 32 Mal. Es kommt auch vor, das Reich Gottes, aber speziell das Reich der Himmel. Warum? Ganz einfach. Im Judentum hat man ja schon in alttestamentlicher Zeit aufgehört, im normalen Alltagsleben den Eigennamen Gottes, Yahweh, auszusprechen. Aus Ehrfurcht, wegen dem dritten Gebot. Du sollst den Namen Yahwehs nicht zum Eiteln aussprechen. Und so hat man eben Ersatznamen gebraucht. In der Synagogenvorlesung Sobald Yud, Hei, Vav, Hei kommt, haben wir gelesen Adonai, Herr, als Ersatzwort. Aber die Rabbiner, die haben auch als Ersatzwort gewählt Shamayim, Himmel. Jetzt verstehen wir auch, warum im Gleichnis vom verlorenen Sohn der verlorene Sohn denkt, ich will zu meinem Vater umkehren, will sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das heißt, ich habe gegen Yahweh gesündigt. Nun, wenn der Herr Jesus also sagt, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, dann ist das der typische jüdische Ausdruck für das Reich des Messias. Malchut Shamayim, das ist eben das Reich Yahwehs. Nun, wann hat Matthäus sein Buch geschrieben? Er muss es geschrieben haben in der Zeit zwischen 32, Pfingsten, und 62 nach Christus. Aber wir können nicht genau sagen, eben in welchem Jahr. Und es ist ganz klar, eben garantiert vor dem Jahr 66, denn Carsten Peter Tiede hat ja eine kleine Matthäus-Handschrift, einen kleinen Papyrus datieren können auf 66 oder vor 66 nach Christus. Das heißt also, das Matthäus-Evangelium, das Original, muss noch früher geschrieben worden sein. Und warum nahm man das Buch an? Als Wort Gottes, ganz klar, Matthäus war einer der 12 Apostel, Matthäus 10, Vers 2, und die Gemeinde ist nach Epheser 2, Vers 20 auf den Grund der Apostel und Propheten aufgebaut. Nun, zum Aufbau des Buches. Nur sehr grob. Zwei Teile. Der erste Teil umfasst Kapitel 1 bis 12. Der König kommt. Aus dem Haus Davids, geboren von einer Jungfrau. Und die Weisen aus dem Morgenland sehen seinen Stern, fragen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Der König kommt für Israel. Und dann bietet der Herr Jesus dieses Königreich seinem Volk an. Kapitel 4. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Er zeigt die Grundsätze seines Reiches, Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7. Aber es wird deutlich, die Masse und die Führer lehnen ihn ab. Und diese Verwerfung wird immer offensichtlicher, je weiter man liest, bis Kapitel 12 kommt. Und dort kommt es quasi zum Höhepunkt. Der Herr Jesus heilt einen stummen Besessenen. Und das Volk reagiert. Dieser ist doch nicht der Sohn Davids. Und die Pharisäer, die dort waren, sagten, er tut das durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Was war geschehen? Die Pharisäer damals, die haben Exorzismus versucht zu praktizieren. Ich sage nicht, die haben das gekonnt. Es gibt ja auch Leute, die versuchen das auch heute, ja. Kann man ein Riesentheater anstellen. Und mit Lärm und so, ja. Aber der Lärm ist noch kein Beweis. Nun, die Pharisäer haben, das kann man im Talmud nachlesen, erklärt, wie man Exorzismus betreiben muss. Man muss den Dämonen, meinten sie, fragen, was ist dein Name? Und wenn er dann den Namen sagte, dann musste man ihn beim Namen ansprechen und gebieten, auszufahren. Aber wenn jetzt der Besessene stumm war, dann gab es ein Problem, oder? Unheilbar. Ja, und wenn etwas nicht mehr geht, was geht dann? Ja, ist ja klar, das kann nur der Messias. Und jetzt haben wir in Matthäus 12 genau diese Situation. Stumm, besessen. Der Jesus treibt den Dämon aus. Ihr müsst nicht den Namen fragen. Einmal finden wir dieses Beispiel bei dem besessenen Gadarener. Da fragt er, was ist dein Name? Und er sagt Legion. Denn es waren viele. Legion ungefähr 6000. Aber sonst nicht. Also da kann man nicht ableiten, dass die Pharisäer da recht hatten. Aber jetzt... Das Volk reagiert genau richtig. Das ist doch nicht der Sohn Davids. Es kann ja nicht sein, dass der Messias da ist. Natürlich kann es sein, das ist genau der Messias. Und die Pharisäer sagen, wieder besseres Wissen, das ist vom Teufel. Und dann sagt der Herr Jesus, jede Sünde wird vergeben, aber die Lästerung des Geistes, die bewusste Verwerfung, die ist dann definitiv. Und dann kommt die Wende. Im nächsten Kapitel, Kapitel 13, der Herr Jesus geht aus dem Haus hinaus, setzt sich an den See und er beginnt in Gleichnissen zu sprechen. Und dann sagt er den Jüngern, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Aber die anderen, die sollen erfahren, was in Psalm 78 vorausgesagt ist. Ich werde meinen Mund auftun in Rätseln. Und sie werden erfahren, was in Jesaja 6 steht, dass dieses Volk mit sehenden Augen können sie nicht sehen und mit hörenden Ohren können sie nicht hören. Also es kommt eine Verstockung über das Volk. Diejenigen, die den Herrn nicht wollen, verstehen nichts mehr. Sie hören nur noch Gleichnisse. Aber diejenigen, die den Herrn wollen, im kleineren Kreis erklärt dann der Herr Jesus, was so Gleichnisse aus seinem Mund bedeuten. Matthäus 13. Das heißt also, der Herr Jesus wendet sich jetzt von seinem Volk ab. Noch in Kapitel 10 hat er gesagt zu einer Libanesin, ich bin nur gesandt als zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und sie sagte, aber erbarme dich, Sohn Davids, über meine Tochter. Und jetzt kommt die Wende. Der Jesus beschreibt zuerst das Gleichnis vom Ackerfeld. Der Seemann geht aus, um zu säen. Später erklärt er, dass der Same bedeutet das Wort Gottes. Das Wort Gottes wird verkündigt. Und in Matthäus 13 erklärt er auch, der Acker ist die Welt. Also das heißt, das Wort Gottes geht aus in die Welt. Nicht nur in Israel, sondern alle Völker sollen hören. Und so geht das weiter. Und der Herr Jesus, ganz am Schluss des Evangeliums, nachdem er dann sein Erlösungswerk vollbracht hatte, kommt als Auferstandener zu seinen Jüngern und sagt, geht hin und machet alle Nationen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Der Auferstandene gibt den Missionsbefehl für alle Völker. Und da sehen wir also, Kapitel 1 bis 12, der König für Israel, er bietet sein Königreich Israel an, aber Israel verwirft ihn. Die Führer verwerfen ihn und auch viele aus dem Volk. Und nun der zweite Teil, Kapitel 13 bis 28, zeigt der verworfene König und sein Königreich in geheimnisvoller Form, das Wort für die Nationen. Und da beginnt er in Kapitel 16 zum ersten Mal über die Gemeinde zu sprechen. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das erste Mal in den Evangelien. Und dann nochmals in Matthäus 18. Matthäus 16 spricht er über die Gemeinde weltweit und in Matthäus 18 über die Ortsgemeinde, die auch binden und lösen muss, also ausschließen, wieder aufnehmen muss. Die Gemeinde wird eingeführt. Der Herr Jesus spricht über die Zukunft des Königs. Es geht dann um sein vollendetes Werk am Kreuz. Und das alles ist eben die Grundlage für das zukünftige Königreich in Herrlichkeit. Matthäus 24 beschreibt der Herr Jesus, wie er einmal kommen wird als der Menschensohn auf den Wolken des Himmels, um dann in der Zukunft einmal sein Reich aufzurichten. Aber jetzt ist eine Zwischenzeit. Und diese Zwischenzeit bedeutet, das Königreich nimmt eine verborgene Form an, wie es im Alten Testament nicht vorausgesagt war. Und darum erklärt der Herr Jesus, das Reich der Himmel, es ist wie ein Acker, da hat jemand Weizen gesät und sein Feind kommt und er sät Lolch dazwischen. Lolch ist ein Unkraut, das sieht beim Aufwachsen gleich aus wie Weizen. Erst am Schluss, in der Vollendung, wenn die Ähren da sind, kann man Lolch von Weizen unterscheiden. Und das kann sehr gefährlich sein, wenn man aus Lolch Brot macht, dann kann man Aphasie bekommen, also man kann nicht mehr richtig reden, man kann auch bewusstlos werden, bis hin zum Tod. Also der Herr Jesus sagt, das Reich Gottes hier auf Erden wird jetzt so sein, da gibt es eine Vermischung von wahren und falschen Gläubigen. Und das bleibt alles so, bis er dann einmal wiederkommt. Und so sagt er von diesen Gleichnissen, das sind die Geheimnisse des Reiches der Himmel. Im Alten Testament war vorausgesagt, wenn der Messias kommt, wird er sein Königreich aufrichten. Aber es war nicht vorausgesagt, dass da eine Zwischenzeit kommt, der König geht weg. Im Gleichnis von den Talenten, in Matthäus 25, sagt der Herr Jesus, ein hochgeborener Mann versammelt seine Knechte, gibt ihnen Geldwerte und sagt, handelt, bis ich komme. Und da geht er weg in ein anderes Land. Das ist der Herr Jesus, der seinen Nachfolgern einen Auftrag gibt, sie sollen handeln, bis er wiederkommt. Und dann heißt es, nach langer Zeit kommt der Herr jener Knechte zurück und rechnet dann ab. Das ist ein Wiederkommen in der Zukunft. Und so beschreibt also Matthäus 13 und folgende, diese Zwischenzeit, das Reich Gottes nimmt eine neue Form an, die war nicht vorausgesagt. Aber das Reich in der Form wie im Alten Testament, das kommt schon noch. Das ist nur nicht aufgehoben, aber aufgeschoben. Und das beschreibt also der zweite Teil. Und so haben wir hier eine wunderbare Kreisstruktur. In Matthäus 1,1 beginnt es, Geschlecht Jesu Christi, des Sohnes Abrahams, des Sohnes Davids. Sohn Abrahams? Wer war zunächst mal der Sohn Abrahams? Man lese Vers 2. Abraham zeugte Isaak. Der Herr Jesus ist der große Isaak. Als Isaak als Opfer dargebracht wurde, 1. Mose 22, hat Gott zu Abraham gesagt, in deinem Nachkommen werden gesegnet werden alle Nationen der Welt. Das ist der Sohn Abrahams, ein Segen für alle Völker der Welt. Und dann Sohn Davids. Wer war der zunächst mal der große Sohn? Wer war zunächst mal der Sohn Davids? Im Geschlechtsregister, David zeugte Salomon. Der Herr Jesus ist der wahre große Salomo, der Friedensfürst, der nicht nur ein Großreich haben soll, sondern ein Weltreich. Und so finden wir also in Kapitel 1 bis 12 ganz speziell, der Herr Jesus kommt für Israel als der große Sohn Davids, der wahre Salomo, der König. Und Kapitel 13 bis 28, der Herr Jesus ist der große Sohn Abrahams, der wahre Isaak, der durch sein Opfer Segen bringt für alle Völker. Geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen und so weiter. Also eine wunderbare Kreisstruktur in sich geschlossen. Jetzt machen wir eine halbe Stunde Pause und dann geht's weiter mit Markus. Wir sind bis zum Schluss des Matthäus-Evangeliums gekommen. Ich habe noch etwas gesagt zu der Kreisstruktur des Matthäus-Evangeliums. Wie gesagt, im ersten Vers finden wir den Herrn Jesus als der Sohn Abrahams, der Sohn Davids. Das heißt, der wahre Isaak, Segen für alle Völker, der wahre Salomo, der König des Friedens für Israel. Und nun am Schluss des Matthäus-Evangeliums sagt der Herr Jesus zunächst, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Das spricht der große Salomo. Und weiter sagt er, geht hin, machet alle Nationen zu Jüngern. Das ist der große Isaak, ein Segen für alle Nationen. Und eben der erste Teil, Kapitel 1 bis 12, zeigt uns besonders den Sohn Davids, den König. Und Kapitel 13 bis 28, den Sohn Abrahams, Segen für alle Völker. Jetzt kommen wir zum Markus-Evangelium. Der Autor heißt ja eigentlich Johannes Markus. Johannes, hebräisch Yochanan, war sein jüdischer Name. Es war sehr verbreitet, dass man zwei Namen hatte. Einen Namen innerhalb des Judentums und einen Namen im Zusammenhang mit den Heiden. Ich glaube, wir kennen die Geschichte von Esther. Sie hat den persischen Namen Esther, aber das war eigentlich ein Deckname für einen hebräischen Namen, Hadassah, Myrte. Das war hebräisch. Und so finden wir das sehr oft, diese zwei Namen. Also Johannes Markus. In Apostelgeschichte 12, Vers 12 wird er erwähnt. Und Petrus nennt ihn in 1. Petrus 5, Vers 13 seinen Sohn. Im gleichen Sinn, so wie Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 2, Timotheus, der durch ihn zum Glauben kam und durch ihn eine ganz besondere Weiterführung erlebte, ihn nennt mein echtes Kind im Glauben. Also es bestand eine besondere Beziehung zwischen Markus und dem Apostel Petrus. Markus ging mit auf der ersten Missionsreise des Apostels Paulus. Und zwar bekamen Barnabas und Paulus vom Heiligen Geist den Auftrag, in die Mission zu gehen. Apostelgeschichte 13, 1 und folgende. Und dann heißt es aber in Vers 5, dass sie ihn mitnahmen als Diener. Er hatte aber keine Berufung. Und sie nahmen ihn mit als Diener. Und das erstaunt dann nicht, dass es eben nicht gut ging. Unterwegs, als sie eben in das Gebiet von Antiochien in Pisidien kamen, also in ein Gebiet, das sehr, sehr gebirgig und streng zu erreichen ist, schwer zu erreichen ist, da heißt es in Apostelgeschichte 13, Vers 13, dass Johannes Markus dann umkehrte und wieder heimging. Ein Diener, der im Dienst versagt hatte. Nun, in Kapitel 15, 37 bis 38, sehen wir, wie Paulus dann zur zweiten Missionsreise aufbrechen wollte und Barnabas fand, wir sollten Markus wieder mitnehmen und Paulus ist absolut dagegen. Er wollte nicht, dass jemand, der im Dienst versagt hatte, jetzt wieder mitkäme. Aber Barnabas setzte sich so ein, es kam sogar zu einer Trennung zwischen Paulus und Barnabas diesbezüglich. Nun, das Ganze hatte einen Haken. Barnabas war ein Verwandter von Markus. Und Familienbande, die können manchmal ein Problem sein, wenn es geht darum, dass wir objektiv bleiben. So sehen wir in Kolosser 4, Vers 10 bis 11, dass eben Barnabas mit Markus verwandt war. Und so ging dann Markus mit Barnabas auf die Missionsreise und Paulus erwählte sich Silas. Aber in der weiteren Apostelgeschichte wird dann nicht mehr Barnabas erwähnt und der Dienst von Markus, sondern es geht um Paulus und um Silas. Es heißt auch dort, dass die Gemeinde Paulus und Silas der Gnade Gottes anbefahl und bei Barnabas lesen wir das nicht. Also dieses Schweigen diesbezüglich deutet an, dass die Gemeinde offensichtlich ein Problem hatte mit der Entscheidung von Barnabas, aber es war ihre persönliche Verantwortung als Missionare, sie haben sich nicht eingemischt als Gemeinde. Und das war gut so. Nun, später sehen wir, wie dieser Markus wiederhergestellt wird. Denn in 2. Timotheus 4, Vers 11, da sagt Paulus aus der Todeszelle in Rom zu Timotheus, nimm Markus mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Das ist doch wunderbar. Ein Mann, der einmal versagt hat im Zusammenhang mit der Missionsarbeit, aber er erlebt eine Wende und schließlich kann sogar der Apostel Paulus sagen, das ist ein nützlicher Diener für den Herrn. Und eben, es kommt noch dazu, die Verwandtschaft mit Barnabas macht noch etwas klar. Barnabas war ein Levite aus dem Stamm Levi. Das heißt, er gehörte zum Dienerstamm in Israel. Wenn man nachliest in 4. Mose 3, 5 bis 8 und Apostelgeschichte 5, 36 bis 37, dann sieht man, eben Barnabas war ein Sohn Levis und damit ein Tempeldiener. Und wenn Markus mit ihm verwandt war, also war er da auch aus levitischer Abstammung. Und nun erstaunt es uns, was das Thema des Markus-Evangeliums ist. Markus beschreibt den vollkommenen Diener. Er hatte versagt im Dienst, aber wurde später wiederhergestellt. Und warum? Eben weil er das Vorbild des Herrn Jesus für den Dienst vor sich sah. Nun, wie kann man erkennen, dass das Markus-Evangelium den Diener beschreibt? Hier ist es besonders wichtig, dass man nicht nur das sieht, was da steht, sondern auch, was nicht da steht. Ich will erklären, warum. Das Markus-Evangelium beginnt und nach kurzer Einleitung, wenige Verse, kommt es gleich zum öffentlichen Dienst des Herrn Jesus. Er predigt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Also kein königliches Geschlechtsregister. Ist ja auch nicht wichtig für einen Diener. Wenn jemand sich eine Firma vorstellt als Arbeiter, dann fragt man nicht, ja, haben Sie eventuell irgendetwas zu tun im Stammbaum mit den Ottonen? Das ist ja nicht wichtig. Es kommt darauf an, ob jemand arbeiten kann, oder? Also kein königliches Geschlechtsregister und auch keinen Nachweis zurück auf König David, wie im Lukas-Evangelium. Es beginnt einfach sofort mit dem Dienst. Und es ist auch so, das Wort Kai auf Griechisch und kommt nirgends im Neuen Testament so dicht vor wie im Markus-Evangelium. Das kann man natürlich alles mit dem Computer machen, kann man eingeben, Statistik für alle Bibelbücher, wumm, kommt da gleich eine Grafik hervor und dann sieht man die Dichte des Wortes Kai in einem bestimmten Bibelbuch. Und das ist also eines der dichtesten Texte. Es kommt in dem kurzen Evangelium 1091 Mal vor und. Und so liest man das Evangelium und. Natürlich, so soll man keinen deutschen Aufsatz schreiben. Das bestätige ich gerne meinen Kindern, aber Markus schrieb kein deutsches Evangelium, sondern er schrieb Griechisch. Gut, dort ist es auch nicht typisch, dass man immer sagt Kai, 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 aber es ist eben so, dass die Schreiber des Neuen Testaments ein Griechisch schreiben, im Allgemeinen, das stark vom Hebräischen gefärbt ist. Und zwar empfand man eben diese Ausdrucksweise auch als würdiger. Nicht wahr? Zum Beispiel so Ausdrücke wie der Sohn seiner Liebe, schreibt Paulus in Kolosser 1. Das heißt nichts anderes als der geliebte Sohn. Aber das ist ganz typisch hebräisch ausgesprochen, weil im Hebräischen hat man sehr wenige Adjektive. Und dann macht man einfach, indem man im Genitiv ein Hauptwort anhängt. Der Sohn seiner Liebe, das heißt der geliebte Sohn. Aber es tönt würdiger. Oder in Hebräer 1 beginnt der Text so, nachdem Gott ehemals zu den Vätern vielerlei Weise und so weiter. Und dann heißt es über den Sohn Gottes, der alle Dinge trägt durch das Wort seiner Macht. Nicht ganz einfach wäre, durch sein mächtiges Wort, aber durch das Wort seiner Macht, das wirkt noch feierlicher. Und so ist eben auch das Markus-Evangelium sehr stark hebräisch geprägt, denn im Hebräischen ist die Erzählform, die sogenannte Vayikdol-Form, die beginnt immer mit einem Und. Also wenn man eine Erzählung macht, ist immer Vay, Vay, Vay. Schon im Schöpfungsbericht, Vayomer Elohim, und Gott sah, et haor kitov, vayavdel, und Gott schied, und so weiter. Also, darum und, aber ganz besonders dicht im Markus-Evangelium, und das ist so richtig der sprachliche Ausdruck für den unermüdlichen Diener. Und. Er dient und dient, und dann kommt typischerweise auch das Wort Euteos oder Eutys alsbald. Das kommt ca. 40 Mal vor. Alsbald. Das zeigt eben den unermüdlichen Diener, der sofort wieder da ist für den nächsten Dienst. Das zeigt den Eifer Christi im Dienst. Und so schön, und das finden wir nur im Markus-Evangelium, das erste Kapitel zeigt einen ganzen Tagesablauf des Herrn Jesus. Ich zeige das ganz kurz auf. Markus 1, nicht wahr? Der Herr Jesus beginnt seinen Dienst schon in Vers 15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen, tut Buße und glaubt dem Evangelium. Und jetzt wird erzählt. Als ihr aber am See von Galiläa wandelte, sah er Simon und Andreas. Er beruft sie. Und dann Vers 19. Und von dannen ein wenig weitergehend sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder. Er beruft sie auch. Dann Vers 21. Und sie gehen hinein nach Kapernaum. Und alsbald an dem Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Da haben wir also wieder einen Tagesablauf, jetzt am Sabbat. Und dann Vers 29. Und alsbald gingen sie aus der Synagoge. Da wird klar, das ist immer noch am gleichen Tag. Wir haben also zuerst einen Tagesablauf mit der Berufung der Jünger, dann wieder einen Tagesablauf mit diesen Jüngern, zuerst in der Synagoge, dann gehen sie raus und kamen in das Haus Simons und Andreas. Die Schwiegermutter hatte Fieber und der Herr heilt sie. Aber das war nicht fertig. Vers 32, als es aber Abend geworden war, als die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Und er heilt sie. Abend spät noch. Das ist alles der gleiche Tag ab Vers 21 an diesem Sabbat. Und dann, wie geht es weiter? Vers 35, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging hin an einen Wüstenort und betete da selbst. Also der nächste Tag, aber nicht ausschlafen, da? Ich sage nichts gegen Ausschlafen, oder? Aber ich sage nur, der Herr Jesus bis spät abends hatte da gedient und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, geht er schon, betet, um den neuen Tag vorzubereiten. Und dann wird gezeigt, wie er dann wieder gedient hat. So wird in Kapitel 1 dieser unermüdliche Diener uns vorgestellt in diesem Tagesablauf. Nun weiter. In diesem Evangelium haben wir am wenigsten Worte Jesu. Ich habe alle Verse ausgezählt, wo der Jesus spricht. Und dann kommt man zu diesen Zahlen. Im Matthäus-Evangelium 60% der Bibelverse sind Worte Jesu. In Markus sind es 42, da ist ein Fehler in der Reihenfolge, das kann man gerade korrigieren. Also 60, dann 42, in Lukas sind es 50 und in Johannes 50%. Also objektiv im Markus-Evangelium spricht der Herr Jesus am wenigsten. Nun, wenn jemand eine Firma hat und da kommt einer, stellt sich vor als künftiger Arbeiter, ist es wichtig für den Chef, dass er weiß, dieser Mann spricht sehr viel? Nein. Bei einem Diener ist es wichtig, dass er gut arbeiten kann. Es ist nicht so wichtig, dass er bei der Arbeit viel spricht. Nun, ich will einfach sagen, im Markus-Evangelium ist es ganz eindeutig so, dass der Akzent mehr auf den Wort, auf den Taten Jesu liegt, als auf seinen Worten. Der Herr Jesus hat geredet, gesprochen, am richtigen Ort, aber Markus fokussiert mehr auf die Taten. Und jetzt kommt's. Wir haben ja gesehen, 7% ist exklusives Erzählmaterial, nur bei Markus. 93% finden wir auch in den anderen Evangelien. Und jetzt zeige ich mal, was zu diesen 7% gehört. Das ist Kapitel 7. Vers 31 bis 37. Da werden Menschen zu dem Herrn Jesus gebracht. Er heilt da einen Tauben und sagt auf Aramäisch Ephata. Vers 34. Und gen Himmel blickend seufzte er. Er empfand das Leiden der Menschen mit. Seufzte er und spricht zu ihm Ephata. Das ist, werde aufgetan. Und alsbald wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge wurde gelöst und er redete recht. Und er gebot ihnen, dass sie es niemandem sagen sollten. Je mehr er es ihnen aber gebot, desto mehr machten sie es übermäßig kund. Und sie erstaunten überaus und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Er macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Nun, da haben wir das Schlüsselwort für das Markus-Evangelium. Das kommt nur hier vor. Er hat alles wohlgemacht. Das ist der vollkommene Diener, der gekommen ist, um uns zu dienen, sein Leben als Lösegeld zu geben, um eben alles wohl zu tun. Und jeder, der den Herrn Jesus kennengelernt hat als diesen vollkommenen Diener, der kann mit Markus sagen, ja, der Herr Jesus hat auch in meinem Leben alles wohlgemacht. Genauso wie er dann bezeugen kann mit Matthäus, ja, der Herr Jesus ist der wahre König und er hat die Herrschaft in meinem Leben übernommen. Früher hatte ich andere Ziele, aber jetzt ist er der König. Er regiert und nach Markus können wir sagen, und er hat in meinem Leben alles wohlgemacht. Nun, exklusiv ist weiter der Markus-Schluss. Wir finden dort zunächst den Herrn Jesus als den Auferstandenen. Und dann finden wir die Himmelfahrt des Herrn Jesus. Er geht nämlich zurück und setzt sich zu Rechten Gottes. Schauen wir mal, wie das dort beschrieben ist. Das findet man nur im Markus-Evangelium, dass am Schluss des Evangeliums der Herr nicht nur in den Himmel geht, sondern sich zu Rechten Gottes setzt. Ich lese die zwei letzten Verse von Markus 16, die der Mehrheitstext ganz klar bezeugt und ein paar ganz wenige Abweichler-Handschriften haben das nicht. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber gingen aus und predigten allenthalben, indem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen. Ja, hier finden wir den Diener verherrlicht zur Rechten Gottes. Der Herr Jesus hat ja schon in Matthäus 23, 12 erklärt, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und genau das Markus-Evangelium, das den Akzent legt auf den Herrn Jesus, der sich so tief erniedrigt hat, um uns zu dienen, um Gott zu dienen und auch uns zu dienen, zeigt am Schluss, wie Gott ihn hoch erhebt zu Rechten der Majestät auf dem Thron. Das ist genauso wie in Philipper 2, Verse 5 bis 11, der Herr Jesus, der es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Er war Gott gleich. Aber dann heißt es, er hat sich erniedrigt in 7 Stufen, sechstens bis zum Tod, aber nicht irgendein Tod, bis zum Tod am Kreuz. Der schändlichste Tod. Und dann heißt es, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der irdischen, der himmlischen und der unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Kyrios, Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Er hat ihm diesen Namen Adonai, Herr, gegeben als Mensch. Ich weiß, es fällt dir auf, wenn man die Evangelien liest, da steht normalerweise nicht Herr Jesus, sondern es ist üblich Jesus, Jesus, Jesus. Aber wenn man dann in der Apostelgeschichte weiterliest, plötzlich wird das so, die übliche Redeweise Herr Jesus, Kyrios Jesus. Und auch in den Briefen, unser Herr Jesus Christus. Das hängt damit zusammen, der Herr Jesus hat sich erniedrigt und ist als Mensch zum höchsten Platz erhöht worden und als Mensch trägt er diesen Namen Adonai, den er als Gott schon immer hatte. Aber als Mensch ist er Herr und alle müssen sich ihm unterstellen. Und darum finden wir hier als interne Bestätigung, dass dieser Markus-Schluss eben zum Evangelium gehört. Das ist gerade die Pointe. Und die Pointe ist noch schöner. Wie wird Jesus genannt in Vers 19? Der Herr nun wurde. Er wird Herr genannt. In dem Evangelium des Dieners. Ja, jetzt ist er der Herr. Sein Werk am Kreuz ist vollendet. Und dann auch in Vers 20. Jene aber gingen aus und predigten allenthalben, indem der Herr mitwirkte. Zweimal, der Herr. Das ist der Diener, der nun erhöht ist. Aber es ist nicht so, dass der Herr Jesus jetzt aufhört zu dienen. Seine Nachfolger haben von ihm gelernt. Sie gehen aus und predigen überall, allenthalben, Vers 20. Aber dann heißt es, indem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen. Der Herr wirkt mit, bestätigt. Sogar vom Thron aus dient er weiter. Das ist ganz wunderbar, wenn man das so sieht, wie das eben auch das Evangelium wirklich pointiert abrundet. Nun kann man sich fragen, warum gibt es eigentlich Handschriften, wo ganz wenige, wo das fehlt? Und der Nestle-Aland-Text macht da eine solche Sache aus, dass er sagt, in Doppelklammern, das ist ab Vers 8 nicht authentisch. Natürlich ist es authentisch. Das ist so klar, so eindeutig bezeugt. Aber der Punkt ist natürlich der. Da haben wir das erste Jahrhundert, all diese Zeichen und Wunder, die da geschehen sind. Nicht nur durch den Herrn selbst, sondern auch dann durch die Apostel und durch solche, die durch die Apostel zum Glauben gekommen waren. Und dann um 100 stirbt der letzte Apostel, Johannes. Und alles wird irgendwie anders. Ich habe da einige Zitate aus der Kirchengeschichte. Augustinus, dieser Kirchenlehrer, schrieb, dieser bekannte Kirchenlehrer schrieb um 392 nach Christus. Warum geschehen heute solche Dinge nicht? Er spricht von Zeichen und Wunder der Apostel. Sie würden niemanden bewegen, wenn sie nicht wunderbar wären. Gott ist darum in Weisheit mit uns umgegangen, indem er sie ein für alle Mal gab, um die Welt zu überzeugen, damit sie sich in der Folge auf die Menge verlasse, die auf diese Weise überführt wurde. Also eigenartig, er sagt, das ist eigentlich nicht mehr das, was wir so erleben heute. Oder ein anderes Zeugnis über das Sprachenreden schreibt derselbe Augustinus in einem Kommentar, denn es war nötig, dass der Heilige Geist so mit allen Sprachen zeichenhaft bezeugt würde, weil Gottes Evangelium mit allen Sprachen dem ganzen Erdkreis zulaufen sollte. Jenes wurde zeichenhaft bezeugt und danach verging es. Er sagt, das Sprachenreden war da als Zeichen, dass Gott jetzt alle Völker in allen Sprachen erreichen würde. Das war ein Zeichen und dann ist es weggegangen und jetzt müssen wir eben alle Völker erreichen in mühsamer Übersetzungsarbeit. Und wie viele Wycliffe-Übersetzer werden froh, sie könnten Sprachenreden und einfach so in einer Bantu-Sprache das Neue Testament aufschreiben. Gott könnte das, kein Problem. Aber er macht es nicht. Warum? Weil er es so wollte. Und es wäre ja angenehm, wenn man denkt, da geht ein Mann mit seiner Frau, zwei kleine Kinder nach Kamerun und die Frau kriegt Malaria und ich meine, was die sich an Risiken aussetzen, das wäre doch wunderbar, man bleibt in irgendwo, sagen wir, in Frauenfeld und zu Hause mit Sprachenreden schreibt man auf Kaka das Neue Testament auf und schickt es den Leuten, die Malaria haben, dort unten. Ja, Gott könnte, aber er tut es nicht. Und dann wieder im 4. Jahrhundert ein ganz bekannter Prediger, Chrysostomos, er sagt, behaupte nicht, Wunder geschahen damals nicht, weil sie heute nicht geschehen. In jenen Tagen waren sie nützlich, heute sind sie es aber nicht. Von Wunderkräften ist nicht die geringste Spur geblieben. Und Isidor von Sevilla schrieb noch im 7. Jahrhundert, als bereits Aberglaube und Jagd nach Übernatürlichen in die römische Kirche eingezogen war, der Grund, warum die Kirche heute nicht die Wunder wirkt, wie zur Zeit der Apostel, ist der, dass die Wunder damals notwendig waren, um die Welt von der Wahrheit des Christentums zu überzeugen. Jetzt steht ihr zu, nachdem sie überzeugt ist, durch gute Werke zu leuchten. Wer heute als Gläubiger nach Wunderkräften strebt, trachtet nach eitler Ehre und menschlichem Beifall. Nun, das ist einfach sein Zeugnis. Ich will damit sagen, jetzt kann man auch spekulieren, aber begründet spekulieren, warum gibt es Handschriften, wo diese Verse fehlen? Und Leute, Bauchweh bekommen. Der Herr sagt in Markus 16, Vers 15. Geht hin in die ganze Welt und predige das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, welche glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufnehmen. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Und dann kam diese Zeit, wo sie sagen, warum haben wir keine solchen Zeichen mehr? Was ist eigentlich mit uns los? Wir haben Lehrer, Bibellehrer, wir haben Evangelisten, Hirten, wir haben keine Apostel, keine Propheten und keine Zeichen und Wunder. Was ist los? Und da steht doch, diese Zeichen werden folgen denen, die glauben. Und schon ist es draußen. Und da hört das Evangelium auf, in Vers 7, mit den Jüngern, die zittern vor Furcht. Und dann ist die gute Botschaft, von der in Markus 1,1 die Rede war, ist zu Ende. Mit Furcht und Zittern. Nein, so kann es ja nicht sein. Also Nestle Alland, das ist ja unmöglich, das Evangelium dort enden zu lassen. Nein, das gehört 100% dazu, das ist Gottes Wort. Aber wenn der Herr Jesus seinen Aposteln sagt, diese Zeichen werden denen folgen, welche glauben, kann das bedeuten, diese Zeichen werden folgen in allen Generationen, bis er wiederkommt. Oder es kann bedeuten, diese Zeichen werden folgen dieser Generation, die durch die Apostel zum Glauben kommen werden. Weil das ist theoretisch möglich, oder? Das kann man aus dem Text hier nicht belegen oder beweisen. Nun ist es aber so gekommen, dass es aufgehört hat. Und da haben dann einige Probleme bekommen. Aber diese Probleme, die brauchen wir nicht zu bekommen. Das gehört 100% dahin. Und es endet eben mit dem Herrn Jesus als dem Diener auf dem Thron Gottes, der weiter dient durch uns, indem er mitwirkt. Und das ist so schön. Markus hat gewissermaßen erlebt, wie er versagt hat im Dienst. Er war wie ein Handschuh. Und wir alle sind so. Ein Handschuh kann 5 Finger haben, aber er kann nichts von sich aus. Erst wenn die Hand hineingeht, dann kann der Handschuh etwas wirken. Und so hat Markus erlebt, wenn ich aus meiner eigenen Kraft ohne eine wirkliche Berufung in die Mission gehe, dann geht's schief. Und wenn es dann bergauf zu steil wird, dann geht man wieder heim. Aber ich muss lernen, das Geheimnis Christus in euch. Das Geheimnis der Kraft. Und das bedeutet, dass ich den Herrn Jesus anschaue als den vollkommenen Diener und von ihm lerne. Und dann erfahre ich, nicht aus eigener Kraft dienen, sonst werden wir ausbrennen. Ja, das ist ein Thema, oder? Und gerade für Missionare, ausbrennen. Nein, Herr Jesus will durch uns wirken und er will so wirken durch uns, dass wir nicht ausbrennen müssen, sondern dass wir die Werke tun, die Gott so vorbereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Nach Epheser 2, Vers 10. Nun also, warum ist das Markus-Evangelium kanonisch? Das habe ich hier nochmals aufgeführt. Der Apostel Petrus hatte ihn bestätigt und das schreibt der frühe Kirchenschreiber Papias. Und dieses Evangelium ist auch bezeugt durch Irenäus, einen Christen aus dem 2. Jahrhundert und so weiter. Und aus den Angaben aus der frühen Kirche entnehmen wir, dass Markus sein Evangelium um 64 bis 67 nach Christus schrieb. Der grobe Aufbau ist ganz einfach. 3 Teile. Kapitel 1,1 bis 3,6. Der Diener Gottes handelt in Güte gegenüber Israel. Dennoch beschließt die Führerschaft, ihn zu töten. Kapitel 3, Vers 6 sehen wir, der Herr Jesus heilt jemand am Sabbat und dann werden die Herzen seiner Feinde mit Torheit erfüllt und sie beschließen, sie beratschlagen, wie sie ihn töten könnten. Und dann kommt der zweite Teil, Kapitel 3, Vers 7 bis 15, 47. Der verworfene Diener weist andere Diener im Dienst an. Seine Nachfolger werden angewiesen, wie sie dem Herrn Jesus in seinen Fußstapfen folgen können. Er selber ist als Diener treu bis in den Tod am Kreuz. Und dann kommt der dritte Teil, Markus 16, 1 bis 20. Die Erhöhung und Verherrlichung des Dieners. Und so kommen wir bereits zum Lukas-Evangelium. Der Autor Lukas war von Beruf Arzt. Kolosser 4, Vers 14. Und Ärzte sind nun einmal so, wenn sie berufen sind zur Aufgabe, sie haben zum Beispiel Menschenkenntnis. Sie haben ein Mitgefühl für Kranke und auch überhaupt für arme Menschen. Und jetzt wird uns natürlich klar, warum Gott Lukas gewählt hat, um den Menschen Jesus zu beschreiben. Und warum ein Arzt am ausführlichsten über die Jungfrauengeburt schreiben sollte. Das ist nicht ein Fantast, der das geschrieben hat, sondern es war ein Mann vom Fach. Und jetzt verstehen wir auch, warum Lukas so oft beschreibt, wie der Herr Jesus zu einzelnen Menschen auf Besuch geht und sich um einzelne Menschenschicksale kümmert. Und da haben wir viele Geschichten, die man nur im Lukas-Evangelium findet. Ja, der Arzt beschreibt diesen Menschen Jesus, der eben mit Menschen mitfühlt und auf sie eingeht. Lukas ist der einzige Bibelschreiber, von dem wir wissen, dass er kein Jude war. Wir wissen das durch eine frühchristliche Überlieferung außerhalb der Bibel, aber man kann es auch entnehmen aus Kolosser 4, 10 bis 14. Paulus richtet dort Grüße aus von drei Leuten und sagt, die sind alle aus der Beschneidung. Das heißt, das sind Juden. Und dann kommen, schön schematisch, nochmals drei Grüße und dabei ist auch Lukas. Dann ist er kein Jude. Ja, und es ist so, im Lukas-Evangelium sehen wir, wie die Gnade Gottes die Grenzen Israels sprengt. Denken wir zum Beispiel an die Geburtsgeschichte und die Engel verkündigen Frieden auf Erden. Nicht Frieden in Israel, Frieden auf Erden. Und dann in Kapitel 3 beschreibt Lukas das Geschlechtsregister, das eigentlich das von Maria ist. Und da geht der im Geschlechtsregister zurück bis auf Adam. Nicht bis auf Abraham, bis auf Adam. Warum? Um zu zeigen, der Mensch Jesus ist verwandt mit der ganzen Menschheit. Dieser vollkommene Mensch kam, um alle Menschen, die wollen, eben mit Gott zu versöhnen. Und der Herr Jesus wird beschrieben, nur im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, in der Synagoge in Nazareth. Die Tora-Lesung war vorbei und dann kommt die Prophetenlesung. Dem Herrn Jesus wird die Jesaja-Rolle gereicht. Er öffnet sie, Jesaja 61, und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, Armen, gute Botschaft zu verkündigen und so weiter. Und dann sagt er, diese Worte sind heute vor euren Ohren erfüllt. Alle staunen über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. Und dann sagt der Herr Jesus, es gab viele Aussätzige in den Tagen von Elia, aber nur diese Frau im Libanon wurde Es gab viele Witwen in den Tagen Elias, aber Elia wurde nur geschickt zu dieser libanesischen Witwe in Sidonien, also Sidon, in Sarepta, im Ausland. Und dann sagt er, in den Tagen von Elisa gab es viele Aussätzige in Israel. Aber Elisa wurde nur gesandt, um den Syrer Naaman zu heilen. Und die ganze Synagoge wird wütend. Warum? Der Jesus zeigt, die Gnade geht aus zu den Heidenvölkern. Nicht nur für uns. Nein, die Gnade ist da. Sie sprengt die Grenzen Israels. Und Lukas, ein Nichtjude, ist doch so glücklich, dass die Gnade auch zu den Nichtjuden gekommen ist. Und darum musste er das Lukas-Evangelium schreiben, als Nichtjude. Ja, und dann kommt noch dazu, ganz am Anfang des Evangeliums zeigt Lukas, er war nicht nur Arzt, sondern Historiker. Denn in Lukas 1, 1 bis 5, da schreibt er, wie er den einzelnen Zeugen nachgegangen ist und alles ganz genau erforscht hat, eben damit man einen zuverlässigen, historisch zuverlässigen Bericht habe. Und da wird auch deutlich, wie unsinnig die liberale Theologie ist, wo man behauptet hat, ja, die Menschen damals, die waren so mythologisch und die haben so Mythen geglaubt, aber der moderne Mensch, wissenschaftlich heute, der würde das nie tun. Das kann man heute nicht, den Menschen nicht mehr so zumuten. Nein, Lukas, ihm ging es um die historische Tatsachen, die wirklich geschehen sind und durch Augenzeugen belegt sind. Und so hat Gott also diesen Mann gewählt für das Lukas-Evangelium. Und da finden wir, wie gesagt, das Evangelium, das beschreibt das Friedensopfer. Vom Friedensopfer heißt es im Alten Testament ausdrücklich in 5. Mose 27. Ein Friedensopfer ist, du sollst dich freuen. Das war ein Opfer, wo man sich freuen sollte. Nun, die Begriffe Freude, sich freuen, sind ganz typisch fürs Lukas-Evangelium. Ich habe hier die Werte aufgeführt. 13 im Matthäus-Evangelium. Also alle verwandten Wörter habe ich da zusammengenommen im Griechischen. 13, Markus 3, Lukas 34, Johannes 20. Also dieses Evangelium wird von Freude förmlich gekennzeichnet. Und übrigens am Anfang, der Engel sagt in Lukas 2, Vers 10, siehe, ich verkündige euch große Freude. Und dann das Evangelium endet damit, der Herr Jesus auf dem Ölberg bei Bethanien segnet die Jünger, fährt auf und dann gehen die Jünger zurück in den Tempel mit großer Freude. Das Evangelium beginnt mit großer Freude, es endet mit großer Freude. Dann ist es ja eben das Friedensopfer, das hier beschrieben wird. Und die Ausdrücke wie Friede und so weiter, die, wenn man die zusammennimmt, Matthäus 3, Markus 2, Lukas 14, Johannes 6. Das Kennzeichen des Lukas-Evangeliums, das Friedensopfer. Sevach Shelamim auf Hebräisch, 3. Mose 3. Dann ist es aber so, Shelamim kann man übersetzen mit Friedensopfer, aber eine zweite Bedeutung liegt auch drin, Rettungs- oder Heilsopfer. Nun, die Wörter wie Rettung, Heil, Retten etc. sind so, Matthäus 17, Markus 16, Lukas 26, Johannes 8. Es ist typisch für das Lukas-Evangelium. Und das Friedensopfer wurde auch speziell eben dargebracht als Lobopfer. Man schaue nach in 3. Mose 1 bis 7, wo eben das Friedensopfer beschrieben wird als Opfer zum Loben. Nun, diese Wörter Lob, Loben etc. in Matthäus 10 Mal, Markus 6, Lukas 26 und Johannes 3 Mal. Das ist ganz typisch, das ist das Lobopfer, das hier gezeigt wird. Und ich habe schon gesagt, dass eben Lukas als Arzt viel Mitgefühl hatte für Kranke und Arme und eben auch für die Nichtjuden. Und darum die Wörter Gnade, Barmherzigkeit etc. sind ganz charakteristisch. Matthäus 21, Markus 7, Lukas 27, Johannes 4. Und dann kommt noch dazu, ich habe schon gesagt, Lukas der Arzt, der viel Empfindung hatte für Barmherzigkeit. In Kolosser 4 wird gesagt, Lukas der geliebte Arzt. Und das ist so schön. Das heißt nicht Lukas der hochberühmte Arzt, sondern der geliebte Arzt, das heißt, er war treu in seinem Beruf. Es geht nicht darum, dass wir Karriere machen, dass wir Ehre von Menschen erhalten, sondern es geht darum, dass wir in dieser Berufung, wo Gott uns hineingestellt hat, dass wir Geliebte sind, treu. Also, wann wurde das Lukas-Evangelium geschrieben? Vor dem Jahr 62 nach Christus. Warum? Weil es der erste Teil ist und Apostelgeschichte 1,1 fährt fort als zweiter Teil des Lukas-Evangeliums. Und die Apostelgeschichte geht, bis Paulus in Rom ist, 2 Jahre wartet auf die Gerichtsverhandlung, da sind wir im Jahr 62. Und er beschreibt nicht mal, wie dann Paulus vor Kaiser Nero erscheint. Also wenn die Apostelgeschichte um 62 geschrieben wurde, offensichtlich vor dem Prozess, noch vor Nero, dann ist das Lukas-Evangelium eben davor geschrieben. So einfach ist das. Der grobe Aufbau. Wir haben die Einführung, Kapitel 1, 1 bis 5. Und dann sehen wir das Kommen Jesu, Kapitel 1, 6 bis 9, Vers 50. Und dann zweitens das Weggehen Jesu Christi, 9, 51 bis 24, 53. Und das ist ganz interessant. In Kapitel 1 wird gesagt, wie Gott uns besucht hat auf Erden. Da wird das Leben des Herrn Jesus beschrieben, bis Kapitel 9, Vers 50. Und dann heißt es, dass der Herr Jesus sein Angesicht feststellte, um nach Jerusalem zu gehen. Und alles Weitere wird jetzt so beschrieben, der Herr Jesus ist auf einer Reise. Und er geht herum im Land, geht herum. Aber die ganze Reise, sein ganzes weiteres Leben und Dienen hatte ein Ziel, nach Jerusalem hinaufzugehen, um zu leiden. Zu sterben, aufzuerstehen und dann in den Himmel zurückzugehen. Also, dieser zweite Teil zeigt das Weggehen Jesu durch Leiden zur Herrlichkeit. Und so finden wir dann eben ganz am Schluss, wie der Herr Jesus eben nicht einfach als Auferstandener mit den Jüngern spricht, sondern die Himmelfahrt wird noch erwähnt. Er geht zurück in den Himmel. Aber es ist ganz eindrücklich eben dieser zweite Teil, die ganze Reise, überall, wo der Herr Jesus hindurchgeht, das Ziel ist, zu leiden und dann in die Herrlichkeit zu gehen. Und nicht wahr? In Apostelgeschichte 13, als Paulus auf der ersten Missionsreise die entstandenen Gemeinden nochmals besucht, heißt es, dass er hinging und sie ermahnte, die Jünger, dass sie durch viele Trübsale hindurch ins Reich Gottes eingehen sollen. Das ist genau das, was der Herr Jesus uns vorgezeigt hat. Sein ganzer Weg ging hin durch Leiden in Jerusalem, aber schließlich in die Herrlichkeit. Und das ist auch so wunderbar, wie dann Lukas am Schluss beschreibt, wie der Herr Jesus auf dieser langen Reise schließlich nach Jericho kommt. Lukas 19. Der tiefste Wohnort der Welt. Weit unter dem Meeresspiegel der Ozeane. Und dort geht er noch in das Haus von Zachäus. Und dann geht der Herr Jesus weiter nach Jerusalem hinauf. Im vollen Wissen, er wird dort sterben. Übrigens, die Römerstraße hat man ausgegraben, die von Jericho nach Jerusalem hinaufführte. Also man kann wirklich sehen, wo der Herr Jesus dann weiterging, nach der Heilung des Blinden, da bei Jericho, und dann hinauf durch die Wüste, nach Bethanien und dann nach Jerusalem. Da kommt mir so das Lied von Margrit Birkenfeld in den Sinn. Für mich gingst du nach Golgatha. Das war dieser Weg nach Golgatha, durch Leiden und dann in die Herrlichkeit. Jetzt kommen wir noch zum Johannesevangelium. Der Autor ist ganz klar bezeugt aus der frühesten Kirchengeschichte, der Apostel Johannes. Er war früher Fischer. Und zwar, als der Herr Jesus ihn berief, Matthäus 4, 21, da war er gerade nicht beim Fischen, sondern beim Netzflicken. Petrus war beim Fischen und wurde dann berufen zum Menschenfischer. Und er hat dann an Pfingsten die große Ernte eingebracht. Johannes war beim Netzflicken. Und das sollte auch von Bedeutung sein für seinen Dienst. Denn Johannes hat ja seine Schriften, das Johannesevangelium, seine drei Briefe und auch die Offenbarung ganz am Ende seines Lebens geschrieben. Und da waren diese Irrlehre der Gnostiker, die die Gottheit und Gottes Sohnschaft Jesu leugneten und seine wahre Menschwerdung, die haben sich immer mehr ausgebreitet und sind in die Gemeinden eingedrungen und haben zerstört. Und nun, Johannes schrieb das Johannesevangelium, um zu beweisen und darzulegen mit apostolischer Autorität, Jesus ist Gott. Jesus ist der ewige Sohn Gottes. Und er ist wirklich Mensch geworden. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und so hat er auch mit dem ersten und zweiten Johannesbrief gewarnt vor all diesen Irrlehren und wie man die Irrlehre erkennen kann, wie man die Geister prüfen muss anhand des Wortes Gottes. Und so hat er Netze geflickt, die am Ende des ersten Jahrhunderts begannen zu zerreißen. Johannes hat einen Bruder, Jakobus, und die waren sehr temperamentvoll. Und darum hat der Herr Jesus ihnen den Namen gegeben, Boanerges, Markus 3, Vers 17. Donnersöhne. Also man stellt sich vor, ein Johannes, Apostel der Liebe, so ein abgeklärter, ruhiger Mann. Ja, das war auch schon mal ein junger Mann. Und eben nicht, es gibt auch abgeklärte junge Leute. war sehr explosiv. Und wir lesen zum Beispiel in Lukas 9, 54, der Herr Jesus ging mit seinen Jüngern durch samaritisches Gebiet und dann wollten die Samariter den Herrn nicht aufnehmen. Und dann sagt Johannes, sollen wir Feuer auf sie herabregnen lassen? Und der Herr Jesus sagt, ihr wisst nicht, welches Geistes Söhne ihr seid. Ja, der hätte also gerne kurzen Prozess gemacht mit Feuer. Und in Matthäus 20, 20 gab es da noch ein Problem bei Johannes und Jakobus. Die hätten gerne die besten Plätze gehabt im Reich Gottes, direkt neben dem Herrn. Nicht unbedingt sehr demütig, oder? Ja. Aber dieser Johannes schreibt das Johannesevangelium und da schreibt er ganz besonders viel über die Wiedergeburt. So vielen aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Und dann wird erklärt, die nicht geboren sind aus dem Willen des Mannes, aus dem Fleisch und so weiter, sondern die aus Gott geboren sind. Und nur er, Johannes, beschreibt, wie dann nachts einmal, Johannes 3, Vers 1, einer der größten Bibellehrer, Torahlehrer Israels zu dem Herrn Jesus kam, weil er nicht gesehen werden wollte. Und dann beginnt er mit Lobrede. Niemand vollbringt diese Wunder, die du tust. Du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Und der Herr Jesus geht überhaupt nicht darauf ein. Er sagt, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Ja, wie kann man von Neuem geboren werden? Kann man etwa wieder in... Nein. Und der Herr Jesus erklärt, was Wiedergeburt ist. Dass Gott eben das Leben, das der Sohn Gottes ist, Menschen, die sich bekehren, gibt. Auf dass jeder, der an ihn, den Sohn Gottes, glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Aber der Herr Jesus ist dieses Leben. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also die Wiedergeburt ist das, Menschen bekommen Leben aus Gott. Der Sohn Gottes wird ihr Leben. Und das gibt die Kraft, um gottgemäß zu leben. Und das hat dieser Johannes erlebt. Er wird genannt der Apostel der Liebe, weil er in seinen Briefen so viel, zum Beispiel in den Briefen auch im Johannesevangelium, über Liebe schreibt, über die Liebe Gottes. Er wurde ein ganz anderer Mann. Nicht mehr der so schnell Feuer vom Himmel wollte. Das ist die Wiedergeburt. Und er nennt sich in seinem Evangelium immer wieder der Jünger, welchen Jesus liebte. Der Jünger, der im Schoß Jesu war. Beim letzten Passa, Johannes 13, 23, 25. Ja, wie geht das mit dem Jünger im Schoß Jesu? Ganz einfach. Beim Passa saß man nicht am Tisch, sondern man lag zu Tische. Auf Polstern, an einem Triclinum. Also ein Tisch, so, 90 Grad Winkel, nochmals 90 Grad Winkel. Und dann entlang diesen drei Tischteilen eben die Polster. Da war ein erster, der da lag, mit dem Kopf so abgestützt gegen den Tisch hin. Dann kam der Nächste und so weiter. Und Johannes an diesem letzten Passa lag so, dass er gerade vor dem Herrn Jesus auf dem Polster war. Und wenn er dann so ein bisschen mit dem Kopf abdrehte, kam der Kopf direkt an die Brust des Herrn Jesus. Also im Schoß Jesu, das ist nicht wie ein kleines Kind, das man so auf dem Armen trägt, sondern im Schoß Jesu heißt eben, dass er mit dem Kopf an gegen das Herz des Herrn Jesus kam. Er hatte als Jünger die tiefste Beziehung zu dem Herrn Jesus. Und darum nennt er sich der Jünger, den Jesus liebte. Der Herr liebte auch die anderen, aber er hatte das tiefste Bewusstsein dieser Liebe des Herrn Jesus. Und darum durfte er das Johannesevangelium schreiben, das Evangelium, das eben ganz besonders zeigt, der Herr Jesus, der ewige Sohn im Schoß des Vaters. Jetzt verstehen wir besser Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der Eingeborene oder der einzige Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat uns kundgetan. Und das bedeutet, der Jesus ist von Ewigkeit her als der ewige Sohn in Tischgemeinschaft mit dem ewigen Vater. Und er freute sich in der Liebe des Vaters von Ewigkeit her. Und der Vater freute sich vollkommen in seinem Sohn. Und jetzt verstehen wir auch, warum das Johannesevangelium so charakterisiert ist durch Worte wie Liebe, Lieben, Geliebt etc. Matthäus 19, Markus 9, Lukas 36, Johannes 63. Johannes beschreibt den Herrn Jesus als den ewigen Sohn, der das Leben selber ist. Darum, das Leben oder das Verb Leben etc. ist so vordergründig, Matthäus 13, Markus 7, Lukas 14, Johannes 57 Mal. Und der Herr Jesus wird beschrieben als eben der ewige Sohn, der das Licht ist, das göttliche Licht bringen sollte. Darum Licht erleuchten. In Matthäus 7 Mal, Markus 1 Mal, Lukas 8 Mal, Johannes 24 Mal. Der Herr Jesus, das Licht der Welt. Und er sollte eben offenbaren, wer der Vater ist. Und darum wird Wahrheit und wahrhaftig so oft benutzt. Matthäus 6 Mal, Markus 6 Mal, Lukas 8 Mal, Johannes 56 Mal. Und ich muss noch erklären, Aletheia, Wahrheit, im Griechischen ist zusammengesetzt aus Aletheia, unverborgen. Wahrheit ist die Darstellung der Dinge so, wie sie sind, im Licht Gottes. Und darum spricht dieses Evangelium so viel von Wahrheit, weil der Herr Jesus gekommen ist, um zu zeigen, wer ist Gott? Wer ist der Vater? Wer ist der Sohn Gottes? Wer ist der verdorbene Mensch, der erneuert werden muss? Und dann haben wir hier das Evangelium, wo der Herr Jesus dargestellt wird als das Brandopfer zur Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit, verherrlichen, dominiert. Matthäus 12, Markus 4, Lukas 22, Johannes 42 Mal. Und der Jesus ist gekommen, um den Vater zu offenbaren, den ewigen Vater. Nun, im Johannesevangelium finden wir dauernd, wie der Herr Jesus vom Vater spricht. Über 120 Mal. Und dann bekommt natürlich, das können wir verstehen, bekommt jemand Sehnsucht. Und er sagt am letzten Vorabend, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und so zeigt eben das Johannesevangelium den eingeborenen Sohn, den Gott gegeben hat für eine verlorene Welt, die er geliebt hat. Und stellt den Herrn Jesus vor, eben als das Wort, den Logos, der alles erschaffen hat, aber dann selber in diese Welt hineinkam, um Gott zu offenbaren. Nun, das Johannesevangelium, das konnte man einfach erkennen als Gottes Wort, denn es wurde geschrieben durch den letzten noch lebenden Apostel Jesu Christi, Johannes, der eben, wie gesagt, dieses Evangelium ganz am Schluss schrieb, um das Jahr 98. Ja, dann kommen wir hier zum Schluss und wollen noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir diesen Schatz der vier Evangelien haben, wo wir dich finden in deiner Erhabenheit, in deiner Erniedrigung. Und wenn wir dich anschauen, dann können wir so richtig von uns wegschauen. Wenn wir ständig auf uns schauen, werden wir so enttäuscht. Und wenn wir auf dich schauen, werden wir ermutigt, werden wir erquickt und gestärkt. Und Herr Jesus, dein Wort sagt, dass wenn wir dich anschauen in deiner Herrlichkeit, dann werden wir verwandelt in dein Bild. Ohne dass wir es realisieren, werden wir dir immer ähnlicher. Ohne einen Krampf. Und so danken wir, dass wir diese Evangelien haben, das ganze Wort, aber auch diese Evangelien, wo wir dich in so wunderbarer Weise beschrieben finden, als unseren Herrn und Erlöser. Danke für diesen Tag, Herr Jesus. Wir möchten uns dir anbefehlen, jetzt auch für den Nachhauseweg, dass du uns segnest und dass du uns hilfst, den Weg zu gehen, entschieden mit dir, im Bewusstsein, du bist der König, der regieren will in allen Bereichen unseres Lebens. Du bist der Knecht, der uns zeigt, wie wir dienen können. Und du bist der vollkommene Mensch, der wahrhaftige Gott. Wir können dich nur bewundern, Herr Jesus. Amen.